kaputt.
Endlich wieder Donnerstag. Ihr hört euren Lieblingspodcast und wir fallen uns schon bei den ersten 5 Wörtern ins Wort. Ich kann mich jetzt schon nicht konzentrieren auf das, was ich hier eigentlich sage. Ich habe irgendwie heute wahnsinnige Probleme. Hallo erstmal, lieber Marc, mit meinen Kopfhörern. Weil wenn ich die nämlich auf Rauschunterdrückung stelle, ist das alles viel, viel zu dumpf und ich höre mich selber nie und bin völlig irritiert. Aber wenn ich die auf Transparenz stelle, dann klingt alles irgendwie so, als würde ich in so einer blecherschen Schüssel sitzen. Ich glaube, ich brauche mal neue.
Blecherne Schüssel klingt eigentlich wie ja die ein oder andere Clubanlage, die wir so haben. Ja, nee.
Wie alles in deinem DJ-Set.
Wie alle, genau, wie alles, was ich so mache. So, Mensch. Also, ich hoffe ja, ich sage jetzt mal, dass die Vorgeschichte zu der Aufnahme vielleicht dazu beiträgt, dass eine gewisse Bissigkeit heute bei uns hier sozusagen im Raum ist. Auch gegen mich und gegen alle gewendet. Ich freue mich, dass es wirklich tatsächlich, du hast es vorhin schon mal erwähnt, es wirklich Leute gibt, die uns zuhören und Leute, die mir sogar diese Woche wieder geschrieben haben, ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Aufnahme. Und da denke ich mir so, Mensch, stark, dass wir den Leuten scheinbar doch noch was mitgeben, was immer das auch ist. Wie ist das so?
Ich bin vor allen Dingen irritiert, dass wir so viele DJs haben in unserer Hörerschaft, weil wenn ich mal ganz ehrlich sagen muss, hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, dass wir so ein bisschen die Clowns unter den DJs sind und immer so ein bisschen wahrgenommen sind wie, naja, also, wissen Sie, so bei dir ist das ja wirklich so musikalisch alles möglich und das ist ja sowieso schon für manche Leute so ein absolutes No-Go, wenn man nie bloß Hardstyle spielt. Und bei mir sind es ja dann doch immer etwas, ich sag jetzt mal, leicht homosexuell angehauchte Vocals im einen oder anderen Track, was die Leute wahrscheinlich dann von dieser, wir nehmen uns alle viel zu ernst, EDM-Szene nie so geil finden. Also dachte ich auch immer so, wir sind die Clowns unter den DJs und uns nimmt keiner so wirklich für voll, aber anscheinend ist ja allen unsere Meinung wahnsinnig wichtig, was wir so zu den gesellschaftlichen Themen der heutigen Zeit zu sagen haben und zu sämtlichen Stuss. Das verwundert mich doch etwas.
Eigentlich auch, aber weißt du was, du hast es jetzt schon angesprochen und deswegen würde ich damit mal reinkrätschen. Ich habe mal überlegt, warum ist es eigentlich bei uns so in diesem ganzen DJ-Metier, würde ich jetzt mal behaupten, nach dem Fußball ähnlich verpönt, sich, sagen wir mal, jetzt vielleicht als, keine Ahnung, homosexuell oder bi, whatever, in die Richtung zu outen. Denn jetzt, ich habe wirklich mal überlegt, abgesehen von Felix Jehn, der aber auch, was wir ja schon hatten, nur durch seine Metamorphose es ihm gelungen ist, dass sozusagen er dann eben, ich sage jetzt mal, nicht als Drag oder als, sagen wir mal, Gay-DJ irgendwie abgetan wird. Warum ist das so schwer? Weil, lass uns mal wirklich überlegen, es kann doch eigentlich jetzt nicht sein, dass wirklich von den Top-DJ-Mac-Top 100, dass da alle nur auf Mädels und auf Kerle stehen. Also ernst gemeinte Frage.
Also was ich vor allen Dingen ganz komisch finde, du hast gerade diesen Vergleich gezogen zwischen der DJ-Szene, so der ganzen EDM- und Nachtclub-Szene und Fußball. Und ich muss mal ehrlich sagen, ich kenne richtig viele DJs, die haben so Frauen, die sind auch so vom Typ her so Typ Spielerfrau. Und ich muss mal sagen, von 100 DJs, die ich getroffen habe, die ihre Partnerin dabei hatten beim DJ-Gag, waren 95 dieser Partnerinnen richtig unsympathisch. Also ich muss wirklich sagen, es gibt wenig DJs mit gutem Frauengeschmack. Ich finde das echt, das sind dann auch solche kontrollierenden, weiß ich nicht, dann mach doch gleich das Management, aber solche übelsten, nee. Oh, du hast schon recht, es ist heute wirklich eine gewisse Bissigkeit da und mir fallen jetzt auch gleich so direkt 3 Partnerinnen von DJs ein, an die ich sofort denken muss, liebe Grüße, gehen raus, wo ich mir einfach so denke, was ist denn da los, was sind denn das für, mit was für Menschen umgebt ihr euch denn in eurer Freizeit?
Naja, ich glaube, dort ist einfach eher das Ding, also ich glaube, es ist, man wünscht sich das vielleicht immer gefühlt, dass man eine Partnerin oder einen Partner an seiner Seite hat, der einen da supportet. Aber also oftmals, glaube ich, ist es schon wirklich eher die Eifersucht und dieses, sagen wir mal, Klischee, was in bestimmten Dingen ja durchaus auch stimmt, dem DJ vorauseilt, nämlich, dass man sich sagt, naja, gut, okay, also der Typ, der bescheißt mich, der wird mich bescheißen. Und deswegen setze ich mich schlecht gelaunt auf einen Barhocker links daneben, zeige auch wirklich aus jeder Pore, dass ich das richtig beschissen finde, jetzt hier gerade vor Ort zu sein. Und aber jetzt mal ohne Mist, aber kannst du dir das erklären? Weil es ist ja schon irgendwie so, könnte das daran liegen, dass jetzt jemand, der jetzt, also ich mache das mal klassisch ein Thema auf. Ich glaube, wenn du in dem Genre Hip-Hop oder Afrobeats, whatever, erfolgreich bist, ist es, ich glaube, wirklich schwierig und klar, jetzt war damals, als Lil Nas X sich da offiziell von Anfang an bekannt hat, ist ja trotzdem in dem Sinne eine Ausnahme und hat aber einfach auch natürlich mit seiner Sexualität so brutal nach vorne geprescht, dass da eigentlich auch aufgrund des Erfolges damals von Old Town Road, ich glaube, dem auch niemand mehr irgendwas absprechen konnte oder so. aber gerade zum Beispiel in dem Bereich ist es doch komischerweise so, dass das schon irgendwie eher, sagen wir mal, auch maskulin besetzt wird und dass du halt jetzt hier irgendwie die halbnackten Weiber um dich rumdancen hast. Oder?
Ja, ich glaube, das liegt jetzt nicht grundsätzlich am EDM oder am Nachtclub, sondern ich glaube, das ist einfach so ein gesellschaftliches Ding, oder? Also ist das nicht grundsätzlich irgendwie so, dass immer ganz, ganz viel so Popstars und so irgendwas vortäuschen müssen? Also zum Beispiel muss ich mal sagen, liebe Grüße an dieser Stelle mal raus an Freddy, aka Friedrich, wie sich schon so etabliert hat, mein DJ-Praktikant, der mit mir auch am Samstag wieder im wunderschönen Riesa war. Und wir haben uns über Katja unterhalten auf der Rückfahrt und der hat gesagt: Denkst du eigentlich, die hat einen Freund? Und diese Frage hat in mir richtig viel ausgelöst, weil ich mir so denke, ich könnte mir vorstellen, dass es für Katja finanzielles Risiko, die hat ausgesorgt bis an ihr Lebensende, denke ich, egal was sie jetzt noch macht, aber ich denke, das würde bei ihr so die Umsätze schon ganz schön nach unten fahren, wenn die jetzt sagen würde, hey, ich habe einen Freund, wir heiraten und ich bin jetzt hier Familieninfluencerin. Ich glaube, tatsächlich ist das allgemein so ein schwieriges Ding und bei Felix Jähn weiß ich auch nicht, warum das so lange so gehalten wurde. Ich kann mir vorstellen, weil das noch so diese Management-Leute und diese Leute aus dem Musiklabel wären wahrscheinlich zum Beispiel so Altbackne gewesen, dann die gesagt haben, der sieht so ein bisschen aus wie der junge Justin Bieber. Da können wir hier die kleinen Mädels noch ein bisschen wuschig machen, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Felix Jähn jetzt nicht so ein, weiß ich nicht. Denkst du, dass es da viele junge Mädels gab, die da so einen Crush hatten und deswegen den so hart gefangirlt haben? Also
zumindest am Anfang wurde er in die Richtung schon durchaus so irgendwie aufgestellt, aber anders jetzt die Grundfrage wäre, also ich bin ehrlich, beim Thema Fußball verstehe ich das wirklich durchaus, dass jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Spieler, der in der Nationalmannschaft spielt und dann wahrscheinlich nur aufgrund dessen bewertet wird und auch hier muss man ja sagen, dann entsprechende vielleicht Sprüche aus der Fankurve bekommt und so. Also da kann ich das auch, so scheiße das ist, weil ja, ich weiß, es gibt immer mehr Fußballer, die sich outen, aber hey, wann? Genau nach dem Karriereende. Also nichts dagegen, auch völlig okay, aber da hast du ja schon, ich sag mal, mehr oder weniger die Kuh vom Eis und kannst dann irgendwie so aus so einer bisschen Distanz darüber reden. Und ich denke mir trotzdem so, in dem DJ-Business ist es wirklich so, dass Leute dann einfach nicht gebucht werden würden oder automatisch man sagen würde, naja, okay, also der passt ja super für die Gay-Community und das heißt, der wird dann irgendwie gefühlt nur noch bei CSD und bei LGBTQ-Events, was an sich ja überhaupt nicht schlimm ist. Im Gegenteil, wie gesagt, ich habe mich auch wirklich gefreut, beim CSD zu spielen und so. Aber ist da vielleicht wirklich die Angst, dass man dann nur noch in dieser Ecke verordnet wird?
Ich weiß nicht, also das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil ich mich damit, es wird heute irgendwie doch deeper als bissig, weil ich mich damit in letzter Zeit sehr auseinandergesetzt habe. Ich habe festgestellt, dass ich ja so in den vergangenen Jahren mich immer weiter mehr gelöst hatte von der queeren Community, eben weil es halt einfach zu wenig queere Partys jetzt hier so in der Region gibt, als dass ich davon jetzt hauptberuflich leben könnte und immer mehr in Anführungszeichen Hetero-Partys gespielt habe. Aber ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr irgendwie wieder so voll der Umkehr ist, weil ich habe das Gefühl, ich habe auf so vielen queeren Partys dieses Jahr gespielt, wie ewig nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein schlimmes Ding ist, dass einem gesagt wird, ja, dann wirst du halt jetzt nur noch für queere Events gebucht, weil wenn ich mal ganz ehrlich bin, muss ich sagen, so vom Energielevel her sind das schon irgendwie auch immer die cooleren Partys, auch wenn das auch ein wahnsinniges Klischee ist. Also ich habe auch schon wahnsinnig beschissene queere Events erlebt in den letzten Jahren, vor allen Dingen hier in Dresden. Liebe Grüße an viele tolle VeranstalterInnen. Die meisten davon gibt es nicht mehr und das zu Recht. Also die VeranstalterInnen hoffentlich schon noch, aber die Veranstaltungen
hoffen wir
nicht
mal
mehr. Man hofft ja, dass es allen gut geht.
Ach was, auch
außer
gestorben.
Finanziell, da wünsche ich euch gar nichts Gutes. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ich glaube, dass das in der Musik immer noch, also es ist einfach grundsätzlich ein gesellschaftliches Ding. Genauso bei Popstars, so weibliche Popstars sind mittlerweile gefühlt alle offen bisexuell. Das ist überhaupt gar kein Thema. Genauso wie es für viele, sag ich mal, Dorfassis geil ist, zwei Lesben beim Knutschen zuzugucken. Aber wenn das zwei Männer machen, so, das ist genau, ich würde sagen, das ist gesellschaftsübergreifend. Ich glaube, ich habe jetzt nie das Gefühl, dass es jetzt in der DJ-Szene krasser ist und ich habe auch nie das Gefühl, dass es so ist wie beim Fußball, sondern ich habe das Gefühl, dass Sexualität allgemein im Nachtleben für die Leute, die das beruflich machen, relativ wenig Platz hat. Auch wenn immer alle denken, wir ficken jeden Abend irgendwie fünf Mädels oder Jungs oder irgendwas dazwischen
oder
außerhalb, aber wann denn? Wann denn?
Das stimmt. Ja gut, okay, da gebe ich dir recht. Das stimmt, dass das Thema Sexualität da vielleicht gar nicht so sehr irgendwie irgendwie eine Rolle spielt. Aber also mich wundert es trotzdem so, weil ich halt jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ach so, genau, ich habe mir die DJ Mac 100 durchgeguckt. Für alle, die das nicht kennen, das ist sozusagen so ein Voting, wo du auf einer Seite die vermeintlich besten 100 DJs der Welt bestimmen kannst. Und da bin ich.
Das ist eigentlich das relevanteste Voting so in unserer Branche, kann man eigentlich sagen.
Genau, korrekt. Und glaube auch viele, die da jetzt irgendwie nicht so involved sind, kennen da mindestens, würde ich mal sagen, bestimmt mindestens 20% der Leute, die dort drin sind. Also hast du halt dann Leute wie David Guetta und Co. dabei. Und als ich mir diese Top 100 durchgeguckt habe, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam, dachte ich mir so, kann da jetzt hier Nino einen geben, der da, also zumindest das auch, das heißt, nach außen lebt oder so. Und ich finde auch schon grundsätzlich, ich sehe das eigentlich mit Sexualität ähnlich so ein bisschen wie auch Religion, dass man das, ich finde, dass man das schon durchaus für sich gerne irgendwie leben kann, wie man will. Und auch natürlich dort jetzt niemanden irgendwie eine, wie sagt man das, eine Erklärung oder irgendwie eine Rechtfertigung gegenüber schuldig ist oder so. Aber es ist schon, wie du sagst, dieses Ding, dass man sich natürlich dann mit ganz, ganz vielen Mädels nochmal ablichten lässt oder keine Ahnung, dass das schon noch irgendwie eine Riesenrolle spielt. Und dann dachte ich mir, so weit weg von der Fußballbranche sind wir da gar nicht.
Liebe Grüße an dieser Stelle mal an Hügel. Wir haben es mittlerweile alle begriffen, dass du ganz, ganz viele tolle Mädels hinterm DJ-Pult hast. Und du siehst trotzdem halt aus wie ein Triebtäter. So geil deine Musik auch ist, aber das nützt halt trotzdem nichts. Das hat trotzdem immer diese Triebtäter-Vibes.
So, sehr, sehr sympathisch, wie du das gesagt hast. Ah, Mensch, freue ich mich doch, dass wir mit so einem lockeren Thema hier eingestiegen sind. Also können wir irgendwie...
Apropos Triebtäter. Aber nee, oh Gott, die Überleitung nehme ich sofort zurück. Aber wir müssen über das Purple Disco Machine Konzert in Dresden reden.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Ich übergebe dir gerne das Wort.
Ja, es war ein ziemlich großes Ding in Social Media. Also jeder, der nie selber vor Ort war, hat es wahrscheinlich trotzdem mitbekommen, dass Purple Disco Machine in Dresden gespielt hat. Und ich habe so viele Kommentare gelesen, in denen stand, das war das großartigste Konzert, was die Leute in ihrem Leben je erlebt haben, dass ich mich wirklich frage, wie hat er das geschafft? Also, was war's denn? Ich habe Stories gesehen, wo ich mir jedes Mal dachte, okay, jetzt steht er dort und spielt den Song ab und dann ist halt der entsprechende Sänger da und singt den Song. Und die Songs sind ja alle recht ähnlich und recht langsam. Bestes Konzert eures Lebens. Ich weiß nicht, ich war nicht vor Ort, aber hast du irgendwas mitbekommen was, oder über Social Media, wo du dir so dachtest, dachtest du dir jetzt eher so, ja, kann ich nachvollziehen? Oder dachtest du von dem, was du bei Social Media gesehen hast, eher so, nein?
Also das Schöne ist, ich habe netterweise mit drei Menschen geredet, die bei dem Konzert live vor Ort waren. Und wo natürlich auch hier ist es ja wiederum wichtig, ich glaube, und das kann man ja völlig wertfrei sagen, der Vorteil ist, wenn du es als Künstler aus dieser Region her irgendwann mal geschafft hast, und da gab es ja wirklich bei uns in den 90ern irgendwann mal die Prinzen, dann gab es, würde ich sagen, in 2000ern in dem mit einem XXL-Ausmaß gab es irgendwann mal Silbermond, die dann aber auch natürlich jetzt nie so laut sagen, dass die gerne aus Bautzen kamen mittlerweile. Und Purple Disco Machine ist ja wirklich so, ich möchte mal sagen, da schlägt das patriotische Herz höher. Der sagt, er kommt aus Dresden, der ist eben jetzt nicht nach Berlin gezogen. Und ich glaube, damit hast du automatisch beim Dresdner oder allgemein bei uns in der Region schon mal ein sogenanntes Stein im Brett. So, und dann hast du es noch international geschafft. Du hast Grammys abgeräumt, du hast dies und das. Und ich glaube, dieses Gefühl spielt bestimmt bei vielen bei dem Konzert mit. Ja, lass uns mal ehrlich auseinandernehmen für alle, die es nicht gesehen haben. Also Purple Disco Machine hat in Dresden in der Jungen Garde gespielt. Das Ganze vor ungefähr, ich glaube, 5.500 bis 6.000 Leuten. Das Ganze ist sozusagen eine Bühne, die sich direkt bei uns im großen Park, im großen Garten befindet. Und diese Bühne ist, könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen wie die Wuhlheide in Berlin, nur in kleinerer Ausführung. Das heißt, die Stufen gehen so schräg nach oben. Du hast eine Bühne, wo man auch sieht, dass die irgendwann, ich glaube, in den 70ern oder 80ern schon zu DDR-Zeiten genutzt wurde. Und auf dieser Bühne...
Ist das so ein klassisches Amphiatheater eigentlich?
Danke.
So ein halbes Amphiatheater?
Also, ich bin zu dumm, mir ist das Wort nicht eingefallen.
Das ist so ein bisschen wie bei Momo, wo die Obdachlosen wohnen. Ja, genau. Dort hat Purple Disco Machine gespielt.
Gespielt, ja. Genau. Und also was war jetzt sozusagen die Bühnenoptik? Die Bühnenoptik war, dass da sozusagen eine, wie das jetzt neuerdings modern ist, dass da sozusagen ein riesengroßer XXL-DJ-Tisch aufgebaut wurde. Allerdings sah der von vorne auch aus wie ein Tisch. Also da war jetzt nicht eine LED-Wand, sondern stellt euch vor, ihr steht vor einem Tisch, da steht keine Tischdecke drauf und dann steht da halt so ein paar Sachen davor. Das Ganze hat man im Hintergrund.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Ganz wichtig. Findest du es eigentlich geil, wenn du DJ-Pulte hast, bei denen man deine Füße und Beine sehen kann? Ich finde das so die Hölle. Du kannst, gerade wenn du, umso länger du spielst, du kannst dich nicht einmal gemütlich hinstellen. Du musst die ganze Zeit mit dem ganzen Körper tanzen, weil sonst tanzt man ja eher so mit dem Oberkörper als DJ, einfach damit man nie völlig entkräftet ist. Aber sobald man die Füße sieht, fällt das ja völlig auf. Ich hasse also, das wie die Pest.
Okay, aber das ist eigentlich interessant, weil ich finde die Variante wiederum relativ gut, weil bei mir ist es so, ich bringe halt viel trotzdem so von A nach B, einfach für mich dort hinter dieser Bühne. Und das heißt, ich glaube, diese Dynamik, die vermittelt sich dann schon ein bisschen mehr. Ich gebe dir aber jetzt recht, zum Beispiel auch in dem Beispiel Purple Disco Machine, ich würde nochmal fortknöpfen, also der hatte im Hintergrund, hatte der XXL LED Walls, so wie man es aber jetzt auch, ich sage jetzt mal, bei jedem gängigen Rock-Pop-Konzert hat, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da sind ja Visuals und da laufen LED-mäßig passend ein paar Sachen zu, und ich gebe dir recht, dass zum Beispiel Purple Disco Machine, der sich ja selber auch eher als Produzent versteht, und er steht ja nun mal wirklich per se da. Er steht per se da.
Ja.
Schwingt so ein bisschen leicht von links nach rechts. Und also so viel Fußarbeit ist da nicht da, sodass ich dort auch zum Beispiel jetzt diesen Mehrwert aus diesem, ich sag jetzt mal, Open Table dort nicht erkenne. Oder ich sag mal bei einem Salvatore Ganacci, der sich da auch hinten entwegspringt an diesem DJ-Pult. Dann hast du natürlich ja noch eine andere Dynamik, die sich durch, dass du diesen kompletten Körper von diesem Menschen siehst, hast du eine andere Dynamik, die sich entwickelt. Und ja, auch wie du sagst, also ich glaube, was der große Jackpot war, war, dass halt eben, ich glaube, insgesamt 5 oder sogar 6 sämtlicher Sänger, also angefangen von Sophie and the Giants über Julian Pauetta von Substitution und den Kollegen, der zum Beispiel Fireworks gesungen hat, dass die halt alle live da waren. Und wir haben das ja schon mal bei Gestört, aber geil gesagt, dass der Moment, wo Gestört, aber geil bei diesem einen Auftritt, den wir zusammen gesehen haben, diesen einen Typen, der Another Day in Paradise gesungen hat, live auf der Bühne war, hast du halt sofort...
Anthony hieß er.
Anthony, ja genau. Hast du halt sofort so einen Wow-Moment. Und ich glaube, du kreierst natürlich dadurch, dass wenn du halt eine Viertelstunde nur jemanden siehst, der da, ich nenne es jetzt mal, nett dasteht, und dann kommt nach einer Viertelstunde auf einmal so eine Dynamik rein, dann vermittelt das Gefühl, boah, das ist ja jetzt übertrieben geil. Weil, wie zum Beispiel bei einer Beyoncé oder bei einer Lady Gaga, wo ja nonstop, on point, immer was passiert, ist das jetzt nicht mehr so was Besonderes. Und die Leute, die ich gesehen habe, haben gesagt, ja, das war cool, aber da sind sich auch echt alle drei einig gewesen. Und da muss man sagen, durchweg durch alle Generationen, also da waren Leute, die kannten ihn jetzt schon, als er noch früher in kleineren Clubs in Dresden gespielt hat, bis auch irgendwelche, die jetzt vielleicht so 20 sind, die haben gesagt so, naja, aber eigentlich reicht's auch, wenn man die Musik so ein bisschen im Radio hört. Also das war so der Konsens zum Thema. Also die Oberbegeisterung fürs Konzert war da jetzt bei vielen nicht da, und auch dort ist vielleicht wieder abhängig davon, was man halt sieht oder nicht. Also wenn natürlich Purple Disco Machine dein einziges Konzert innerhalb der letzten 5 Jahre war, was du mal gesehen hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig begeistert. Aber ich habe auch so diverse Dinge gesehen und das war bestimmt auch völlig in Ordnung für das, was es war. Aber ich glaube, das will Purple Disco Machine. Der will halt auch kein Woo und Hype-Act sein. Aber
ich meine, was soll er auch machen? Das ist einfach, wir lieben ihn ja beide. Es ist ja wirklich ein wahnsinnig begabter, krasser Studiomusiker, wo man auch wirklich sagen muss, wir machen hier unsere Späße von wegen, die Songs sind alle recht langsam und klingen alle gleich, aber das ist ja ein Spaß. Also das ist ja trotzdem, wenn du den Purple Disco Machine Song hörst, der, wir als DJs haben dann meistens noch die Extended-Version, die dann wirklich 5 Minuten 40 geht, und du, es passiert trotzdem die ganze Zeit was. Es macht bei Purple Disco Machine komischerweise sogar Spaß, das Intro zu hören. Also dieses Intro, was dann wirklich, du denkst dir so, okay, 16 Bars, jetzt geht's los. Nee, doch nie. Komm, nochmal 16 Bars und da passiert hier noch was und da und hier ist nochmal irgendwie so ein Windspiel im Hintergrund und keine Ahnung, das hat nochmal wahrscheinlich irgendwie die Tochter nochmal mit 3 Töpfen und so einem Holzlevel irgendwie was eingespielt und so. Das finde ich, das ist so, es passiert immer was und es ist wahnsinnig cool. Fürs Studio. Und ich spiele auch Purple Disco Machine mal im Warm-Up, auch gerne im Club oder mein Sunglasses at Night Mashup auch gerne mal in der Main-Time, so gar kein Ding. Aber ich kann es mir jetzt so halt als abendfüllendes Programm, wenn jetzt nicht gerade Sonnenschein, Beachbar, halbe Lautstärke und ich mit 2,8 im Kessel bin, relativ schwierig vorstellen.
Das Setting.
Also
das,
die Livesänger werden es wahrscheinlich echt gerissen haben. Stell dir mal vor, die hätten alle abgesagt aus irgendeinem Grund oder hätten keine Zeit gehabt und er hätte dort wirklich die 2 Stunden auf der Bühne gestanden. Ich glaube, da wäre das Feedback auch ein anderes gewesen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht dazu noch ein Satz. Irgendjemand hat, und zwar doch, Und zwar, das wäre gelogen, es hat noch ein vierter Mal was gesagt, der war zum Beispiel völlig begeistert vor dem Konzert und hat halt gesagt, es ist halt krass, wie Purple Disco Machine den Nerv der Leute immer wieder aufs Neue trifft. Und da habe ich gesagt, also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde, Purple Disco Machine hat eigentlich im besten Sinne das gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass er schon irgendwie locker, bevor dann der große Durchbruch kam, locker schon 13 Jahre vorher produziert hat. Und er hat eigentlich stoisch sein Ding immer durchgezogen, bis sich irgendwann einfach die Leute gesagt haben, ja, das finden wir jetzt gut. Also das ist, ich vergleiche das mal so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen mit Scooter, die ja in der Anfangszeit, also gerade so in den 90ern, auch bei vielen echt megamäßig verschrien waren. Aber die haben halt stoisch ihren Stiefel durchgezogen. Und wenn ich überlege, also selbst Scooter, nachdem die schon 10 Jahre auf dem Markt waren, haben die halt noch in so Location-Größen von 1.000 bis 1.500 Leuten gespielt. Also das heißt, die haben kein Festival, die haben kein Stadion, nichts haben die gefüllt. Und eigentlich erst so ab dem Jahre 2010, 2011 war das so, wo dann so eine Mischung aus Abkulten und jetzt ist es ja doch irgendwie ironisch ganz geil, Scooter zu hören, kam dann der Moment, wo du merkst, okay, Scooter spielen auf einmal Stadien. Die spielen auf einmal vor 10.000 Leuten. Und so ist das, vergleiche ich das bei Purple Disco Machine auch so. Das Publikum hat sich halt mehr und mehr gefunden. Jetzt durch, aber auch hier wieder einen gewissen Mainstream-Erfolg und auch dort, weil halt die Tag 24 einmal mehr berichtet hat, dass wir sind Grammy-Gewinner. Wir sind Grammy-Gewinner. Ja, und dann denkt man sich, na Moment mal, wenn wir Papst und wir Grammy-Gewinner sind, dann müssen wir dorthin. Und dann, ganz wichtig, dann gibt es daran auch keine Kritik. Also dann ist auch wichtig, dann ist alles fantastisch, was die Person macht. Und dann ist, dann, ja, dann hast du, ich glaube, die unendliche Liebe der Ostdeutschen auf deiner Seite.
Ja, naja. Ich weiß auch nie, also ich glaube, auch viele Leute, die dann so sagen, das war das beste Konzert meines Lebens, die gehen halt auch sonst nur zu so Halbtoten. Weißt du, was ich meine? Also so zu Roland Kaiser, Howard Carpendale, zu solchen
Halbtoten. Ey, wobei, die sind total super. Ich war bei beiden schon auf dem Konzert und das Howard Carpendale-Konzert
war aber ich meine, trotz allem muss man ja sagen, da geht ja von den Acts jetzt nicht mehr so viel Lebensenergie aus auf der Bühne, oder?
Ja, aus den Texten schon.
Ja, aber in den Texten geht es doch immer darum, wie man möglichst übergriffig gegen möglichst nah an der Volljährigkeit, aber noch nie so ganz Mädels geht, oder? Also ist da nie eigentlich der Spirit immer, sie ist 17 und eigentlich dürfen wir das alles gar nicht, aber lass mal ficken. Ist das nie der Grundspirit von Roland Kaiser?
Ja, und er hat sich ja erfolgreich gehalten.
Aber wenn die Drag Queens das wollen, weißt du, dann gibt's wieder Ärger.
Nee, natürlich, weil ihr wollt ja, dass alle sich schminken. Nee, das ist wirklich crazy. Okay, aber das ist sehr interessant. Du, ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich gar keinen. Na doch, lass uns mal wenigstens kurz jetzt einen Haken hintersetzen, weil ich habe gar nicht. Ich habe eigentlich noch so viele Sachen.
Wir haben uns noch nicht mal unterhalten, wie eigentlich unser Wochenende war. Sagen. Also Wochenende war, also ich habe am Samstag in Riesa gespielt auf dem CSD. Eigentlich sollte ich am Donnerstag ja auch in der Gisela spielen, aber ich hatte eine Erkältung und habe dementsprechend bis Samstag einfach versucht, jeden Tag meine 16 bis 20 Stunden zu schlafen, damit ich die möglichst wieder los bin bis zum CSD Riesa und habe den Gisela-Gig ausfallen lassen. Und in Riesa muss ich sagen, also mich haben ja auch dann im Nachhinein schon viele Leute gefragt, wie das war. Und ich würde sagen, also das klingt immer so undankbar, wenn ich jetzt sage, für Riesa ganz geil. Aber ich glaube, so in dem, was ich vielleicht auch bei Instagram gepostet habe, vielleicht hat es ja ein oder andere gelesen, kann man das ganz gut nachvollziehen. Riesa ist halt eine Stadt, die eigentlich dafür steht, dass sie sehr, sehr, also in Riesa ist halt die NPD auch noch ein Ding. So, die leben halt wirklich ein bisschen hinter der Zeit. Dort ist, die war eine riesengroße Industriestadt, dann kam die Wende und da hat es ganz, ganz viele Leute extrem gesellschaftlich abgehängt und alle jungen Leute sind, oder zum Großteil sind die jungen Leute weggegangen. Und es gibt ganz, ganz massives Crystal-Meth-Problem in Riesa und dementsprechend, was passiert, wenn alle schlauen jungen Leute weggehen und ein Crystal-Meth-Problem gibt? Na klar, die AfD und die NPD kriegen relativ viele Prozente. Und dementsprechend habe ich jetzt in Riesa nie erwartet, dass da irgendwie 500.000 Leute zu diesem CSD rennen, sondern ich habe schon gedacht, okay, das wird ein bisschen überschaubarer. Also bei der CSD-Demonstration waren wohl 300 Leute da, war ich selber nicht vor Ort, weil ich für die Aftershow-Party gebucht war. Und die Aftershow-Party, wusste ich ja, findet in so einem Jugendhaus statt. Wenn ich dann weiß, okay, so ein offenes Jugendhaus in Riesa, die Demo hat 300 Leute, davon fahren 250 wieder nach Hause, wirst du 50 Leute, maximal 100 dort in diesem Jugendhaus haben. Und so war es halt auch so. Es waren so, weiß ich nicht, 50, 60 Leute, als ich ankam. Relativ entspannt, gemütliches kleines Jugendhaus. Ein Floor, viel mehr Raum war dort nie. Der obere Bereich war Backstage, aber da bin ich nie hingegangen, weil warum auch? Ist jetzt nicht so, dass man sich vor 50 Leuten dann noch verstecken muss, zusätzlich, um da irgendwie mal Ruhe zu finden. Und das Line-Up war sehr, sehr interessant, weil wir hatten folgendes Line-Up bei dieser CSD Riesa Aftershow Party. Es hat als erstes gespielt eine Singer-Songwriterin.
Kannst du, warte, nur die Frage, kannst du das ungefähr noch zeitlich einordnen, wann wer gespielt hat? Also ungefähr.
17 Uhr ging die Veranstaltung los. 17 Uhr hat eine Singer-Songwriterin, also relativ am Anfang, 17 Uhr, 18 Uhr, würde ich sagen, hat so eine Singer-Songwriterin gespielt. Danach kam, weiß ich jetzt, eine 19, 20 Uhr, irgendwie sowas in dem Bereich, eine Rapperin. Dann kam als nächstes eine Punkband. Und nach der Punkband, da kam ich. Und man kann sich also vorstellen, ich komme dort in der Location an, es spielt gerade eine Punkband, die so eine Mischung aus ihren eigenen Punk-Songs und so gecoverten deutschen Songs im Punk-Stil hat. Also wir kamen dort an und das Erste, was ich jetzt so bewusst wahrgenommen habe, war Sportfreunde Stiller mit einem Kompliment, aber von einer Punk-Sängerin so richtig geil reingerührt. Das war schon, also die waren richtig, richtig gut. Und ich dachte mir schon aber so, na, du kommst jetzt hier an, hast jetzt hier deine Basshouse meets Popmusik. Also ich habe schon meine Playlist so ein bisschen so vorbereitet, dass es ein bisschen CSD-mäßiger ist, mit ein bisschen ne Kylie, padam, padam, kann man dann mal wieder auspacken. Bisschen Lady Gaga hier, bisschen Beyoncé da, bisschen so viele schöne weibliche poppige Vocals in den in dem Basshouse-Set so drinne. Und dachte mir aber, na, jetzt sind hier, ich spiele die Punkband und alle gehen auf diese Punkband ab. Ich werde also nachher ne so ein leichtes Spiel haben. Weil bei so kleinen Veranstaltungen ist sowieso schon, wenn du dann noch in so einer Stadt wie Riesa bist, wo der letzte Zug halt Mitternacht fährt und ich habe halt 22 bis Mitternacht den Slot gehabt, dachte ich schon, na, da werden einige vorher abhauen, weil die den letzten Zug kriegen wollen. Und dann habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, um 22 Uhr von dieser Punkband übernommen. Es gab einen kurzen Umbau, da sind natürlich alle rausgegangen, weil erstmal frische Luft schnappen, nachdem man 2 Stunden im Moshpit war bei Punkrock. Und dann habe ich dort angefangen und die erste Viertelstunde, 20 Minuten wirklich so vor drei, vier Leuten, wovon die Hälfte Techniker waren, gespielt und dachte mir so, scheiße, hier passiert jetzt nichts mehr, die 2 Stunden, die werden sich ewig ziehen. Und dann mit eben Schlag kamen die alle wieder rein. Inklusive der Punkband, die dann dort noch übelst Stimmung auf meinem Floor gemacht haben. Und das muss ich echt sagen, cool. Es war ein wahnsinnig schöner, kleiner, familiärer Gig. Und das klingt immer so abgedroschen, weil viele das immer, denke ich, eher so sagen, um zu rechtfertigen, warum sie nicht die großen Hallen füllen. Aber diese kleinen, rotzigen Gigs, sage ich jetzt mal so, wirklich in so einem kleinen Kreis, sind trotzdem immer die geilsten. Also da kannst du wirklich am coolsten irgendwie was rausholen. Und es hat echt Spaß gemacht. Das war echt richtig, richtig cool. Und dann pünktlich Mitternacht habe ich natürlich dann schon gemerkt, okay, viele haben jetzt den letzten Zug genommen. Wir sind jetzt ja noch irgendwie zu 8. Da mache ich jetzt hier nie maximale Überlänge, sondern habe dann Punkt 0 Uhr Merry Christmas Everyone von unserer lieben Leonie und Weiß reingehauen und bin dann in Richtung Dresden gedüst, weil in der Gisela lief ja Boytalks und da wollte ich einfach mal als Gast hingehen und ich muss mal ehrlich sagen, wie das so ist, wenn man als, du kennst das vielleicht selber, wenn man dann noch so aus so einer Laune heraus, ich meine, ich hatte einfach keinen Bock, mich abschminken zu gehen, aber wenn du jetzt mit Zylinder und Sonnenbrille einfach noch privat in die Gisela gehen würdest, ich war genau 3 Minuten auf dem Dancefloor, ansonsten stand ich nur draußen auf diesem Hof, hab mit irgendwelchen Leuten Getränke getrunken und mich unterhalten, also das war, ich habe von der Party dort nicht viel mitbekommen, aber es war sehr, sehr schön, mal tatsächlich alle wiederzusehen.
Ey, aber das klingt, aber, also das Ding ist, bei mir ist irgendwie fast eine gewisse Parallele, also letzte Woche war ich wirklich so, ich möchte mal sagen, in privater Mission, deswegen hab da auch nicht so viel gedroppt, weil das ist halt dann so, ich war am Donnerstag auf einem Polterabend, Freitag auf einer Hochzeit und Samstag auf einer Hochzeit und diese Samstagshochzeit, die hat eigentlich relativ viele Überschneidungspunkte. Da muss man sagen, mich hat jemand gefragt, kann ich auch sagen, und zwar ist es die liebe Sandra gewesen. Und zwar, Sandra ist sonst immer eine Barkeeperin, so auf der einen oder anderen Veranstaltung, wo man mal so gespielt hat. So, und die und ihr jetzt mittlerweile Mann, der liebe Dennis, die haben, also wir haben schon immer mal nett irgendwie mit mir unterhalten und haben gesagt, ey, wir finden total cool, was du machst und also man hat einfach so eine nette, ich nenne es jetzt mal, wenn man sich trifft, so eine nette irgendwie Bekanntschaft. So, und die haben jetzt gefragt, ob ich Lust hätte, den ihrer Hochzeit zu spielen. Und dann ist es, das fällt mir in letzter Zeit immer wieder auf und dann möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz intervenieren, dass sich Leute bei mir entschuldigen, wenn die sich für, aus ihrer Sicht, zu einer zu kleinen Veranstaltung mich anfragen. Also das heißt, die hat gesagt so, naja, also wir machen jetzt hier eine Hochzeit dort und dort, aber wir sind aber auch nur 39 Leute, also ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt machst. Also, jetzt muss man vielleicht nochmal erklären. auf Instagram und auf allen Social Media Plattformen sieht es natürlich für uns als Künstler einfach immer besser aus, wenn du zum Beispiel eine Menschenmasse von 500 Leuten oder wo einfach mehr ist hinter dir hast. Heißt, so ein Bild wird natürlich auch eher dann sozusagen den Weg ins Netz finden, in die Story oder wo auch immer hin. Und natürlich jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei so Privatveranstaltungen ist es halt so, du hast halt dann mitunter viele Kinder dabei, wo ich mir sozusagen auch erstmal die Erlaubnis einholen müsste, ob ich dort alle so überhaupt veröffentlichen kann. Und das ist natürlich manchmal mit einer gewissen Anstrengung verbunden, weshalb zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Hochzeit mache oder andere Sachen, ich jetzt nie so nach vorne breche. Und da war es jedenfalls so, ich war da in besagter Location, 39 Leute, und auch da möchte ich, also es gibt ja manchmal so Dinge, die will man, das klingt jetzt gemein, die will man kacke finden. Also da sagt man, naja, das habe ich vor 10 Jahren mal gemacht, also da habe ich mich ja jetzt hier ein bisschen von distanziert, ich mache jetzt nur noch die großen Sachen. Aber bei dieser Hochzeit, und da muss man sagen, es war halt eine von drei Hochzeiten ist das Maximum, was ich im Jahr nur noch annehme, einfach damit es weiterhin Spaß macht. Und da war es dann wirklich so, es waren alle Klassiker dabei. Da wurde der Holzstamm zersägt. Da wurde das Herz ausgeschnitten und die Braut durchgetragen. Da wurden die Schuhe ausgezogen und die Übereinstimmungsfragerunde gemacht. Also alles so eine Sache. Aber die haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das heißt, ich habe auch nochmal so irgendwie meine ganzen Partyspielchen, um so ein bisschen die Leute in Schwung zu bekommen, was mir Gott sei Dank auch gelungen ist, rausgeholt. Und hatte da auch wirklich eine fantastische Hochzeit. Am Ende kam auch nochmal ein ganz großes Dankeschön auch von den Gästen. Mensch, dass du das hier überhaupt gemacht hast. Und also nochmal ganz kurz, es gibt da wirklich gar nichts zu entschuldigen und deswegen finde ich, klang auch deine Worte überhaupt gar nicht abgedroschen. Also ich saß dann mit dem Brautpaar und noch mit dem Betreiber der Lokalität, saß ich dann am Ende und habe gewartet, bis mein Taxi kam und meinen ganzen Stuff geholt hat. Noch eine halbe Stunde richtig glückselig draußen. Man hat nett miteinander gesprochen. Es gab unter anderem auch noch es gab auch wirklich ein tolles Trinkgeld, was jetzt nicht der einzige Grund ist, aber was zumindest auch irgendwie eine Anerkennung ist, wo die gesagt haben, ey doch, du hast dir so viel Mühe gegeben und wir dachten erst, naja, vielleicht ist das ja auch für den überhaupt okay. Und also da war auch so der Moment, wo ich mir denke, herrlich, ich könnte es mir nicht mehr vorstellen wie vor 10 Jahren, wo ich da irgendwie im Jahr 30 bis 35 Hochzeiten hatte und mir dann wirklich zugegebenermaßen so ein Schild neben dem DJ-Pult gemacht habe, wie so Künstler aus den 80ern, wo da, also da stand dann drauf, wie heißt das Brautpaar? Ist das ein Brautpaar oder ist es vielleicht sogar ein Geburtstag? Und was sind so diese Key Facts? Also das war dann halt wirklich manchmal so ein durchlaufender Posten, wo du wusstest, es läuft eigentlich immer gleich ab und trotzdem versucht man da irgendwie so ein individuelles Gefühl zu geben. Ja, und das war fantastisch am Samstag und deswegen freut mich auch, dass du in deinem kleinen Rahmen oder in deinem kleineren Namen dort du eine so tolle Zeit hattest. Kann ich nachvollziehen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also ja, wir würden, denke ich, beide lügen, wenn wir sagen, dass es kein geiles Gefühl ist, vor mehreren tausend Leuten zu spielen. Aber es ist halt auch schön, ab und zu mal sowas Ruhiges zu haben. Und ich denke immer, es ist halt auch. Also ich hatte jetzt mal als Beispiel, als ich noch in der Gisela war dann am Samstag, hatte ich, weiß ich nicht, innerhalb von anderthalb Stunden, die ich dort alleine angekommen bin, weil erstmal ein Hallo sagen und so, hatte ich bestimmt 60, 70 Leute, die mich so gebauchmiezelt haben, also wirklich so mit, oh, beim Stadtfest und das war ja so krass und oh, du bist voll der Star geworden und bla. Und da bin ich dann wirklich zu meinem besten Freund und habe gesagt, du musst mich jetzt hier mal bitte beleidigen und mir sagen, was an mir heute alles scheiße aussieht, weil ich krieg hier sonst wirklich Höhenflüge. Also, ne, nie falsch verstehen, ich freue mich wahnsinnig, wenn Leute zu mir kommen und sagen, dass meine Arbeit toll ist und wenn mir Leute sagen, was ich Tolles mache und was ich Tolles in meinem Leben mir erarbeitet und erreicht habe, so, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ich kann damit einfach so in so einer geballten Masse immer nie gut umgehen. Und dann liebe ich das wirklich, einfach auch mal zu einem Gig zu kommen, wo du auch halt auch wirklich nie das Gefühl hast, heute geht alles nur erstens um mich. Zweitens ist es halt, sage ich jetzt mal, also ja, es ist jetzt hier nie das große Ding, ich muss mir hier wirklich Mühe geben. Die Leute bleiben nie so oder so, wenn ich jetzt keinen guten Job mache, was ja bei so einer Party dann, wo irgendwie am Schluss nur noch 30 Leute da sind, die auch in einem sehr kleinen Rahmen ist, wenn du da halt einfach scheiße spielst, dann gehen die Leute halt einfach weg. Also warum, so, pff, dann sind die halt draußen und rauchen inne, so dann tanzt halt einfach niemand bei dir. Und da finde ich, dass dann irgendwie hast du dann noch krasser, naja, es ist jetzt nicht, also schwierig zu sagen, beim Stadtfest zum Beispiel hatte ich auch diesen Pressure, dass ich gesagt habe, ich muss richtig gut spielen, aber da war es eher so ein anderes Ding, da hatte ich das Gefühl, dass ich halt bei ganz vielen Leuten im Gedächtnis bleiben kann, wenn ich gut spiele. Und in Riesa war es halt eher dieses Ding, wenn ich jetzt hier einen scheiß Job mache, dann gehen alle weg, dann tanzt bei mir keiner und dann wird mich hier auch nie wieder jemand buchen. So, hier muss ich wirklich jetzt mal
abliefern. Ja, du musst richtig quasi kämpfen und dann auch wirklich den Einzelnen überzeugen. Und auch da ist es natürlich so, wenn du vor 20, 30 Leuten spielst, du siehst dort halt natürlich dann wirklich jeden Gesichtsausdruck und du siehst auch jede Veränderung. Du siehst halt bei 25 Leuten, siehst du, wenn auf einmal zwei an die Bar gehen. Und da denkst du, also so geht mir es dann immer, denkst du automatisch, oh Gott, jetzt machst du Scheiße, die willst du zurückgewinnen. Und wenn du eine Masse von 1000, 2000, sonst wie viele Leuten vor dir hast, versuchst du natürlich einfach eher so eine gemeinschaftliche Begeisterung herzustellen und wie du sagst und natürlich, dass die am besten sagen, Mensch, das war geil, so als Grundgefühl und deswegen, also ich gebe dir auch recht, ich habe zum Beispiel meinen Mega, also ich kenne Kollegen, die lieben das wie Sau und ich zum Beispiel, nee, sorry, aber so ist es, zum Beispiel sobald bei mir Leute, die jetzt wirklich nah an mir dran sind, da rede ich jetzt mal von meiner Mama Mita oder auch von anderen Leuten, mit denen ich auch irgendwie privat verbändelt bin. Also ich merke auch immer, dort ist zum Beispiel ein enormer Druck, wenn ich weiß, dass die auf einen meiner Auftritte sind. Also ich habe kein Problem, vor 5000 Leuten zu spielen, wo mich kein Schwein kennt. Aber wenn ich weiß, dass nur in diesen 5000 zwei sind, die, also ich will nicht sagen, wo mir das auch was bedeutet, aber wo man irgendwie einen anderen emotionalen Bezug zu hat, also merke ich, wie hoch dort dieser Druck ist. Also es ist auch immer ganz lieb gemeint. Ich habe ja zum Beispiel auch Musik gemacht bei meiner lieben Mama Mita zum Geburtstag letztes Jahr im Dezember, was auch lustig und toll war. Aber man hatte natürlich sämtliche Verwandten da, man hatte seine Mama da. Es waren sämtliche Arbeitskollegen von meiner Mutti da. Also jeder kannte einen auch irgendwie. Und ich bin ehrlich, also es war für mich nervlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Also
kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich stelle mir crazy. Nichts Schlimmer vor. Das ist genau wirklich, wenn so Verwandte so aus Spaß sagen oder auch so von, aus der Familie meiner Partnerin, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn da zum Beispiel meine Schwiegermutter so aus Spaß sagt, ja, du kannst ja auch mal hier bei uns im Dorf einen Hundsübel auflegen, dann denke ich mir so, ja, aber nein, also irgendwie, das. Ich glaube ganz ehrlich, wenn jetzt so meine Mutti mich gefragt hätte, ob ich auf ihrem Geburtstag auflege, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also da habe ich Respekt vor dir, dass du das gemacht hast. Nee, ich
aber
ich
schwierig, weiß, ne, schwierig, echt.
Also es ist wirklich schwierig, ja. Das setzt mich schon unter Druck, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, genau, aber ey, so geht mir das auch und zum Beispiel im Gegenzug.
Hättest du doch mal was gesagt, da wäre ich doch vorbeigekommen und hätte eine lustige Geburtstagsrede gehalten, Mensch, dass wir auf die Idee fast gar nicht gekommen sind.
Das stimmt, nachdem an dem Tag auch so viele andere Sachen.
Ich hatte doch noch seitenweise Notizen.
Ey, da war, naja, aber es war, also ich denke zum Beispiel, wenn ich an letzten, das vielleicht nochmal ganz kurz in die Richtung, deswegen fällt mir das auch wieder ein, weil letzten Donnerstag zum Beispiel habe ich können wir ja sagen, für einen Veranstalter, der in großen Hallen diverse Veranstaltungen ausrichtet, der hat geheiratet, das ist auch kein Geheimnis, und da durfte ich den Polterabend spielen. Und auch da ist es so, dass man da halt durch all die Jahre schon diverse Leute kennt, ich dort auch im Bowlingverein hin und wieder mal mit auftauche und da bin ich ehrlich, diese erste Stunde, wo die Leute also 18 Uhr ging es los, alles noch im Außenbereich, wir sind dann in die Location reingewandert und das war ein fantastischer Abend. Aber diese erste Stunde, oh, als wir gehört haben, dass du Musik machst, da freuen wir uns mega. Ich denke mir, kann hier nicht mal einer sagen, dass das alles richtig scheiße wird mit mir. Also ich merke, ich kann damit so wahnsinnig schlecht umgehen. Und das spricht aber am Ende vielleicht auch wieder für uns, um jetzt hier mal richtig sympathisch aus der Geschichte rauszukommen.
Aber weil du hier gerade diese Promi-Hochzeit angesprochen hast, Mensch, da habe ich auch noch eine lustige Geschichte dazu, weil eine unserer Stammhörerinnen, liebe Grüße an Lina, hat auf der Hochzeit nämlich gesungen ich nenne jetzt mal den Namen, nee, das wäre dann wirklich vielleicht ein bisschen sehr indiskret, zumal ich jetzt auch nicht weiß, ob der Nachname jetzt nach dieser Hochzeit noch stimmt, aber ich glaube, das ist so, in Großenhain, da wird dann doch schon eher der Name des Mannes beibehalten und nicht der Frau, da hat sie einfach mal Pech. Und ich wurde gefragt von ihr, weil das war ja die Hochzeit war am selben Tag wie der CSC Riesa und sie war danach bei meinem Gig, nachdem sie auf der Hochzeit gesungen hat, bei meinem Gig in Riesa und hat mich gefragt, warum warst denn du eigentlich nie auf der Hochzeit? Da habe ich gesagt, was will ich nur auf der Hochzeit? Naja, du spielst da auch ab und zu mal im Schützenhaus. Und das fand ich irgendwie total die süße Vorstellung, dass wir alle, als wären wir alle irgendwie so ein riesiger Freundeskreis und ich bin jetzt mit allen, bei denen ich mal irgendwo aufgelegt habe, so sehr befreundet, dass sie mich alle auf ihre Hochzeiten einladen, um Gottes Willen. Also bitte, wenn ihr Partyveranstalter oder Partyveranstalterin seid und mich bereits gebucht habt, das ist kein Grund, mich auf eure Hochzeit einzuladen. Ich will das nicht, wenn wir nie befreundet sind, lasst es.
Ey, ich habe das ja gesagt.
Also ihr bezahlt mich dafür sehr gut.
Naja, die Brücke ist wirklich auch schwierig und ich glaube, das war dann bei mir auch so, ich glaube so 2018, 2019 so ein bisschen das Problem, dass zu der Zeit habe ich ja relativ viele Privatveranstaltungen gemacht und man hat ja dann zum Beispiel auch gerade bei so Privatveranstaltungen, so kann man es ein bisschen vergleichen und das wird, liebe Lina, ganz Grüße, liebe Grüße auch erstmal raus an dich. Also Mensch, verbindet uns was sogar in gewisser Weise. Genau. Und da ist es ja trotzdem so, wenn du jetzt privat mit jemandem vorher viel Kontakt hast und das wirst du mir vielleicht bestätigen können, gerade auch wenn du Hochzeiten hast und du hast jetzt, ganz kurz, lackierst du dir jetzt die Nägel?
Stört dich das, wenn ich mir parallel bis in die Nägel lackiere?
Nee, das ist völlig,
ich höre dir so gerne zu, also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer sich auch die Fingernägel lackiert, während der uns zuhört.
Nee, okay, das,
liebe Grüße, wenn eure Fingernägel aussehen wie Schwein, bitte jetzt frisch lackieren.
Ja, okay, gut, sehr gut. Nee, dann möchte ich dich da gar nicht weiter stören. Eigentlich gar nicht so abstrus, weil logischerweise, wenn ich mal aufräumen sollte oder so, höre ich mir auch Podcasts an. Also macht das Sinn. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du hast ja dann eine gewisse Bindung auch zu den Brautpaaren oder zu den Menschen, mit denen du bist. Und dazu kommt es natürlich, wenn man sich dann vielleicht auch gut versteht, was ja auch durchaus passieren kann, auch öfters, bin ich auch öfters dann mal zu Grillfesten eingeladen worden und hier und dort. Und ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Und dann ist es halt wirklich auch schwierig, weil ich natürlich dann auch nicht zu allen Grillfesten hingehen kann. Und dass die Leute aber halt manchmal auch übel nehmen. Wirst du manchmal noch irgendwas sagen?
Aber wirklich, Alter, wie oft ich zu irgendwelchen Poolpartys und sowas. Wirklich, ich stehe im Fummel irgendwo im Club mit irgendwelchen Leuten, die ich halt im Rahmen dieser Party, mit denen ich da Zeit verbracht habe. Und dann fragen die mich, na, wir fahren morgen an den See, kommst du mit? Und ich denke mir so, also... Nee.
Man denkt so, warum?
Natürlich, warum soll ich mit? Also, das ist ja, oder wir machen morgen mal wieder den Pool voll. Kommst du vorbei? Du weißt ja, wo es ist. Also, das war zum Beispiel jetzt die Lehrerin, bei der ich vor einer Weile auf ihrem Geburtstag gespielt habe. Und die hat gesagt, na, wir lassen uns einen Pool ein und da kannst du doch auch vorbeikommen. Und da denke ich mir so, ja, wir haben auch ein wirklich sehr, sehr cooles Verhältnis zueinander und das ist auch wirklich wie so ein freundschaftliches Verhältnis. Aber wir haben jetzt noch nie außerhalb von Club oder du bezahlst mich dafür irgendwas miteinander gemacht. Also, nee, so, nee, nein, danke.
Ich meine, es spricht megamäßig für dich und ich glaube, Leute meinen das auch dann ja insofern wirklich auch ernst, einfach weil die halt dann sagen, ja Mensch, guck mal, das macht irgendwie Spaß und Laune. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass man, der Mensch grundsätzlich schon eher dazu neigt, lieber Zeit mit Menschen zu verbringen, die jetzt nicht die restlosen Energiefresser sind. Gibt ja dann auch so Leute, die irgendwie immer sagen, wie beschissen alles ist und dies und das. Und du bist natürlich da mehr oder weniger fast ja schon ein Meme im Bereich der guten Laune. Und so ist das ja dann bei mir auch. Und ich merke zumindest vor allem auch in letzter Zeit, wie oft mir das passiert. Nicht mal mit dem Hintergrund, dass die Leute sagen, da kannst du übrigens auch auflegen. Hatten wir ja auch schon mal, dass das ja eher gerne mal so genutzt wird. Nee, es gibt auch viele Leute, die da nett Sachen fragen und ich denke mir so, also ich lerne gerne neue Leute kennen und das ist irgendwie auch ganz nice und ganz cool, aber es überrascht mich. Also es überrascht mich. Ich überlege, pass auf, es wäre aber die Frage, was wären denn so Einladungen, wo du jetzt sagen würdest, na okay, ich bin jetzt mit den Menschen nicht ganz so gut, aber wenn die mich dazu einladen, na, ich glaube, dann könnte ich mich vielleicht doch mal motivieren, dort meine Freizeit zu verbringen.
Also wenn jetzt jemand kommt und zu mir sagt, hier, wir wollen jetzt, das ist jetzt, ich packe jetzt hier meine Amazon-Wunschliste aus.
Mach mal.
Also wenn ihr sagt, wir wollen morgen in den Apple Store und haben aber noch 1000 Euro Budget übrig, wo wir nie wissen, wohin, willst du die mitkommen? Bin ich sofort dabei. Wenn ihr sagt, ey, du, wir haben jetzt, wir wollten zu Beyoncé gehen, aber leider ist unsere sehr, sehr gute, enge Freundin, die wir mitnehmen wollten, leider verstorben letzte Woche an Chlamydien. Da hätten wir jetzt eine Karte übrig. Willst du mitkommen? Kostenlos. Inklusive Fahrt und Hotel. Gar kein Ding. Bin ich sofort mit am Start. Aber ich weiß nicht, oder wenn ihr mich fragt, was wäre noch so ein Beispiel?
Ich kann dir
das
mal
klingt jetzt
sagen.
Auch so scheiße. Also es soll jetzt nie immer nur einen finanziellen Vorteil haben, aber
nein.
Auch, wenn ihr, andere Sache, Wir haben jetzt so eine Yacht, sowas. Das ist ja für mich dann kein finanzieller Vorteil. Aber das ist dann auch was Geiles. Aber andersrum hatte ich auch schon sowas wie, ich habe in Stralsund gespielt und da kam eine und die hat gesagt, du kannst doch gerne nächsten Monat mal wieder auf Urlaub wiederkommen. Wir haben ja ein Grundstück, da kannst du auf dem Grundstück wohnen. Das wiederum möchte ich dann bitte nee, weil das ist für mir viel zu viel Stress, privat noch irgendwie die Ortschaft zu wechseln. Also dann bitte, bitte bucht mich einfach und gebt mir dann das Grundstück in Kombination. Dann kann ich damit besser umgehen. Aber ja, wenn jetzt hier jemand in Dresden sagen würde, ey, ich habe jetzt so ein Motorboot, willst du denn jemand eine Spritztour mitfahren? Bin ich sofort am Start. Aber wir haben einen Pool, kommst du nicht zu unserer Poolparty und dann stehe ich dort wirklich nur noch in Badehose begleitet und kenne die Leute wahrscheinlich gar nicht und diesen, no offense, liebe Grüße, das jetzt rein erfundenes Beispiel, rein fiktiv, aber die sind alle viel, viel älter als ich. Findest du das irgendwie auch ein bisschen cringe?
Was ich mir bei dir das viel geilere vorstelle, und zwar ist dann dasselbe, was ich ja dann in manchen Situationen habe, und zwar, du musst dich ja dann selber vorstellen. Das heißt, viele würden ja vielleicht, also ich behaupte, gerade bei dir ist es ja nochmal eine Zacken schärfer, also wenn man jetzt irgendwie dich bei Insta oder so nicht verfolgen würde, würde ich behaupten, würde man dich nicht erkennen. Also so ging mir es ja, als ich dich das allererste Mal, ich möchte jetzt mal sagen, oben ohne gesehen habe, als wir uns damals das erste Mal in der Boys Bar getroffen haben. Und
unten find, ohne, meinst
unten
du?
Unten ohne, ja.
Ach, in der Boys Bar.
Nee, das war dann in dem Saunaparadies vom Ralf. Jedenfalls,
Ralf.
nee, aber ich, okay, das ist cool, weil das erinnert mich an Folgendes, nämlich, ich war ja, also und zwar wurde ich nämlich gefragt, um mal jetzt auch ein positives Beispiel zu bringen, ich wurde gefragt, am Montag, nächsten Montag, du, Marc, hättest du Lust, mit zum Oktoberfest nach München zu fahren? Wir hätten da einen Bus, wir haben da auch durchaus die Möglichkeit, den gesamten Tag in einem wunderbaren Zelt frei Getränke und Essen zu genießen. Und das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich sofort dachte, ja Mensch, guck mal, also...
Ich muss ehrlich sagen, da hätte ich ja gesagt, wenn jetzt gerade eine Phase wäre, wo ich saufen würde. Ich glaube grundsätzlich in der Phase, in der ich Alkohol trinke und eigentlich sowieso jeden Tag 0,8 Promille mindestens Restalkohol im Blut habe, da ist mir sowas auch viel, viel egaler. Aber ich weiß nicht, sonst wäre bei mir die Hemmschwelle zu hoch. Aber ja, ich sehe mich jetzt vor einem Jahr, wenn mich jemand gefragt hätte, kommst du mit aufs Oktoberfest, wir laden dich ein, wäre ich sofort mitgefahren. Jetzt würde ich mir denken, was will ich denn dort mit diesen Leuten?
Und na, pass auf, und da denke ich mir, okay, cool, guck mal, sogar mit noch einer Hotelübernachtung hinten dran. Also da sage ich natürlich ja. Und dann sage ich mir, also dann ist mir eigentlich fast auch schon die Konstellation egal, weil ich ja auch weiß, im Zweifelsfall kann man sich auch selber irgendwie lustig machen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, also da wäre ich sehr gerne für eingeladen. Aber ich möchte ganz ehrlich auch wirklich bei dem Thema Apple-Produkte
mir ist mal was eingefallen.
Reden. Was denn?
Mir ist, ja, genau, Apple-Produkte nehmen wir sehr gerne, schenkt uns mal zu uns. Also wie ihr gehört habt vorhin, meine AirPods sind jetzt irgendwie mittlerweile schon so overused, die klingen wie eine Blechschüssel. Also wer mir zum nächsten Gig AirPods mitbringt, kriegt einen Pfeffi. Neue, verschweißt bitte, ich will nicht, dass ihr die schon in euren schwitzigen Ohren hattet und damit unseren Podcast gehört habt, dann sind die nämlich kaputt. Genau. Automatisch verdorben, spielen nur noch Störfrequenzen ab. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, man könnte mich immer gerne einladen zum Essen, aber das ist nämlich so ein Ding, dafür habe ich ein Kriterium, es muss in meinem Stadtteil sein. Wenn ihr sagt, komm doch mit Essen, wir essen am Altmarkt, dann sage ich euch, nee, habe ich keine Lust, ist mir zu weit weg. Wenn ihr aber sagt, du hast doch hier diesen Inder, der relativ nah von deiner Wohnung ist. Wir wollen dort essen gehen und würden dich einladen. Kommst du mit? Wir laden dich ein. Wie gesagt, du musst nichts bezahlen. Sofort am Start. Geht los. Gar kein Ding. Ich entscheide übers Restaurant und ihr bezahlt. Und haltet bitte eure Schnauze beim Essen.
Genau, es läuft alles so, wie ich das will. Goldene Frage, lernst du eigentlich gerne noch neue Menschen kennen?
Grundsätzlich ja. Ich muss aber auch sagen, bei mir ist es weniger geworden, dass ich... Also ich war immer so ein relativ... krasser Freundschaftenknüpfer. So, ich habe relativ schnell mit Leuten, also Leute auch als Freunde bezeichnet, so nach ein, zwei Treffen schon, wenn sie mir sympathisch waren. Und das ist mittlerweile nicht mehr ganz so, da bin ich ein bisschen mehr auf Distanz. Auch wenn es immer mehr, also das ist irgendwie so ein komischer Kontrast, es wird halt immer mehr, dass Leute mir regelmäßig bei Instagram schreiben. Also ich habe immer mehr so Leute, die mir wirklich täglich schreiben und auch mit denen ich auch so ein freundschaftliches... Ja, wie so einen freundschaftlichen Umgangston pflege. Aber es werden immer mehr weniger Leute, die ich so in mein Privatleben reinlasse. Das merke ich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Älterwerden zu tun. Und vielleicht auch mit dem mangelnden Alkohol. Ich weiß es nicht.
Ja, nee, das ist ein interessanter Aspekt. Nee, weil also ich habe zum Beispiel, das wurde mir jetzt vor ein paar Wochen mal vorgeworfen, vielleicht auch gar nicht ganz unberechtigt. Und zwar nämlich, dass wenn ich jetzt mich mit Menschen unterhalte oder in irgendeiner privaten oder vielleicht auch einer intimeren Situation bin, dass ich dort in dem Moment immer sehr, sehr interessiert bin, was in dem Moment auch wirklich so ist. Aber was bei mir leider auch durchaus schnell abklingen kann, also so eine Begeisterung für Menschen. Also grundsätzlich, ich bleibe auch dabei, wenn ich jetzt gucke, wenn mich jemand fragen würde, wie viele Freunde besitze ich, also richtig, also im Sinne von sehr, sehr gute Freunde, würde ich sagen maximal 5. Das wäre jetzt so, bei wie viel bist du da so ungefähr oder kann man das so nicht genau sagen?
Also bei mir sind es schon, ich finde, es ist immer ein gutes Beispiel. Also ich finde, Freunde sind Leute, mit denen ich gerne mich privat umgeben möchte. Und das sehe ich immer so zu meinem Geburtstag, wenn ich zu meinem Geburtstag einlade. Und jetzt im vergangenen, also in diesem Jahr, habe ich zu meinem Geburtstag eingeladen, ich glaube, 95 Leute, das waren aber wirklich Leute, die ich halt gerne mag und wo ich mir auch wirklich gewünscht hätte, dass sie zu meinem Geburtstag kommen. Ja, also ich würde schon sagen, das sind mehr als 5, oder?
Ich habe das, ja, das sind mehr von, also ich glaube, wenn es jetzt, das meine ich halt, wenn man jetzt davon ausgeht, irgendwie, dass jetzt vor allem auch so, ich sag mal, gute Bekannte und Leute, mit denen man einfach gerne Zeit verbringt. Es gibt ja auch so diesen Klassiker, man trifft so bestimmte Leute, die man vielleicht auch gar nicht so oft sieht, aber du freust dich in dem Moment immer und weißt so, irgendwie hast du eine gute Zeit. Also ich kann das letzte Mal sagen, auch wenn wir jetzt in dem Sinne ja wirklich weder irgendwie jetzt gute Bekannte noch irgendwas sind, aber als ich zum Beispiel dein Schwesterherz und Asina das letzte Mal im Rathaus gesehen habe, war sofort von meiner Seite aus so ein, ach, irgendwie ist es schön, dass ich die Mädels wiedersehe. Also und so ein guter, dem Menschen zugewandter Vibe. Ja, was ich bei mir mittlerweile manchmal habe, ist zum Beispiel, und ich glaube, das ist auch manchmal das Problem, ich glaube, bei mir in Partnerschaften, oh Gott, jetzt geht's hier richtig los. Und zwar, ich finde, in Partnerschaften ist ja immer ein bisschen der Anspruch, dass dein Gegenüber für jeden Lebensbereich und jedes Themengebiet eigentlich zu 100% der Ansprechpartner sein muss. Und das ist ja leider manchmal nicht so. Also das heißt, es gibt ja, zum Beispiel auch bei mir so...
Ich habe relativ wenig Ahnung von Menstruation. Muss ich ehrlich gestehen. Also da kann ich...
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte.
Das ist nämlich genau der Punkt, ne? Ich kann empathisch tun und kann sagen, das tut mir aber leid, dass du jetzt Bauchschmerzen hast. Ja. Ich kann aber nie aufrichtig sagen, ich weiß, wie du dich fühlst. Es wäre einfach gelogen.
Das wäre gelogen.
Und dann will man ja auch nicht so ein Assi sein, der sagt, dann red bitte mit deinen Mädels drüber, das interessiert mich nie, das ist ja nie der Fall. Aber man kann halt auch nie wirklich einen hilfreichen Tipp geben. Und Tipp an alle da draußen, auf jeden Fall nicht ratsam dann zu sagen, naja, bei meiner Ex-Freundin hat immer Folgendes geholfen. Ganz schlechte Idee.
Ja, genau. Das.
Die wollen euren Erfahrungsschatz nicht, wenn er von der Ex-Freundin herstammt.
Kann ich auch an der Stelle mal ganz gerne an die Mädels weitergeben. Also es ist wirklich wahnsinnig fantastisch, wenn ihr Bezugnahmen auf euren Ex-Freunden nehmt, aber wirklich ohne Mist, macht das gerne mit euch aus. Aber das interessiert wirklich im Grunde genommen kein Schwein, weil im besten Fall kann ich
finde, man kann das, es kommt halt immer drauf an, wie man es formuliert. Ich habe zum Beispiel mal was mit jemandem gehabt, jetzt wird ja, hier geht's frisch los, das ist jetzt hier ein bisschen wie Cowlitz Hills geworden in kürzester Zeit. Ich hatte mal was mit jemandem und die Person hat mir gesagt, ich kann beim Sex nur zum Orgasmus kommen, wenn du das, das und das machst. Okay. Finde ich eine völlig legitime Formulierung. Hätte die Person aber gesagt, mein Ex musste immer, hätte ich das übelst scheiße gefunden. Also es ist immer eine Sache der Formulierung. Und ich versuche auch mittlerweile, wenn es so in meiner Beziehung, weiß ich ja, es ist grundsätzlich ein Assi-Move zu sagen, bei meiner Ex war das immer so und so. Und mir gelingt das manchmal nie, weil ich ja durch mein ADHS auch nie immer ganz so kontrollieren kann, was aus meinem Mund rausrutscht. Aber es funktioniert manchmal wirklich besser, sowas zu sagen wie, ich habe das und das gelesen, ich habe das und das im Freundeskreis gehört. Das ist immer so eine Sache der Formulierung, da kann man sich sehr, sehr viel Ärger sparen.
Mama Mita hat mir irgendwann mal so ein wunderbares Schriftstück mit dem Thema Ich-Aussagen. Ich finde, man darf es jetzt natürlich nie übertreiben, aber... Ich finde schon irgendwie dadurch, dass man dort irgendwie ein bisschen mehr, ja, auch vielleicht Verständnis schafft, aber dieser Bezug darauf, ich habe, oh Gott, ey, das Schlimme ist, heute, sage ich dir, ist eigentlich so ein Tag, obwohl, wie gesagt, die Basis durchaus eine andere heute unsere Aufnahme war, wo ich eigentlich noch 8,5 Jahre weiterreden könnte, aber ich will das Thema nochmal gerne mit aufgreifen. Und zwar ist
mach,
es nur so eine
klar,
halbe
wir hatten
Frage.
Eigentlich letzte Woche, das ist mir letzte Woche beim Schnitt, also im Nachgang aufgefallen. Wir wollten, letzte Woche hatten wir groß angekündigt, dass wir 1,5 Stunden machen, dann machen wir das einfach heute. Erzähl.
Ja, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Und zwar, wenn wir schon mal bei dem wunderschönen Thema sind, und zwar, gibt es einen gewissen Typ Frauen oder auch Typ Mann, wo du merkst, dass also der oder die auf dich abfahren? Also gibt es eine gewisse Zielgruppe, die du dir selber nie ausgesucht hast, aber wo du merkst, oh okay, da scheine ich irgendwas auszulösen?
Ja, grundsätzlich alle... Männer, die sich eigentlich als hetero bezeichnen und dann anfangen, mich anzubaggern. Das ist so eine Zielgruppe. Also ich, ganz ehrlich, ich als bisexueller Mann, ich sag auch ganz ehrlich, es gibt auch Zeiten in meinem Leben, oh, jetzt muss ich ja ein bisschen gucken, ich hab das Fenster offen und höre hier draußen, wie die Kinder spielen, aber es gibt auch Zeiten in meinem Leben, da lasse ich auch gerne mal einen Schwanz so. Und da lasse ich mich auch gerne mal richtig geil in aber, das ist jetzt grundsätzlich so ein Ding, da bin ich relativ festgelegt, erstens mal, auf was für einen Typ man das ist und zweitens mal immer dieses schmierige, wir hatten es letzte Woche, ich kann dich ja mal zu Hause schön massieren. Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Das ist genauso dieser, nee, also wenn ich mal im seltensten Fällen Lust auf einen Mann hatte, dann geht das von mir aus. Dann gehe ich auf die Person zu und ich möchte wirklich, ne, dass das so rüberkommt, als würde ich dafür grundsätzlich zur Verfügung stehen. Weil das ist ja grundsätzlich so ein Ding, dass immer dieses, es gehen immer viel zu viele Menschen davon aus, dass man grundsätzlich für Sex zur Verfügung steht. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft, warum so viele sexuelle Übergriffe passieren. Und ganz ehrlich, man kann das ja signalisieren, aber wenn es dann so penetrant wird, finde ich das ganz schlimm, weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die mich regelmäßig anbaggern und ich bekomme es einfach nur nie mit. Ich will ja gar nicht den schwarzen Peter nur den alten, ekligen Männern zuschieben.
Na gut, aber das ist schon mal eine präzise Aussage in die Richtung. Und zwar, pass auf, ich habe Folgendes festgestellt, weil, also ich habe gemerkt, es gibt ja, ist ja wahrscheinlich immer, man strahlt ja immer ein bisschen aus, was man sein möchte. Und ich glaube, ich habe lange Zeit, auch lange, vielleicht auch Monate, Jahre ausgestrahlt, dass ich eigentlich sehr zufrieden mit mir alleine bin, was auch so nach wie vor der Fall ist. Aber dass ich jetzt eigentlich auch nicht Bock habe auf irgendjemanden. Und ich glaube schon, das merkt dein Gegenüber. Dieses Jahr scheine ich das scheinbar nicht mehr so auszustrahlen, was auch durchaus so sein könnte. Und da merke ich aber, dass es wirklich so einen bestimmten Typ Frau gibt, den ich automatisch immer anziehe. Und zwar wichtig ist bei dem Typ Frau, mindestens seit 3 bis 4 Jahren in einer Beziehung sich auf jeden Fall weiterhin vormachen, dass man sehr glücklich ist, aber irgendwas fehlt doch. Die Partner sind meistens irgendwas in dem Richtung entweder was Handwerkmäßiges oder sind sehr im Büro. Auf jeden Fall sehr, ja Gott, ich will es nicht gleich sagen, Pantoffelheld. Es klingt so, ist so ein richtig ekelhafter, unsympathischer Begriff. Aber ich merke dann, dass ich mir denke, okay gut, also ich habe jetzt meine, ich glaube, sag das auch immer, ich bin da leider echt immer relativ auch dämlich im Privaten, auch wie im, sagen wir mal, DC-Mark-Bereich, das zum Ausdruck zu bringen, wenn ich jemanden gut finde. Also das heißt, das musst du mir schon irgendwie geführt mit der Brechstange einmal um die Nase schleudern, damit ich da was mitkriege. Und eine gewisse Progressivität ausgehend von den Mädels ist mir so in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen. Und dann dachte ich mir, woran liegt das? Ist das da irgendwie diese Abenteuerlust, dass man sagt, Mensch, guck mal, der vermittelt all das, was mein Typ zu Hause nicht vermittelt.
Du bist halt so ein Bad Boy. Also, stell dir vor, du hast wirklich so eine langweilige Beziehung zu Hause und dann kommt da so ein lustiger Alkoholiker und Alleinunterhalter um die Ecke. Mit dir kann man halt mal was erleben, weißt du? Also,
kann man ja wirklich.
Ich glaube, ich will dich jetzt nie auf eine Stufe stellen, nee, mit so übertrieben attraktiven, aber relativ inhaltslosen Blondchen. Aber ich glaube, andersrum ist das ja dasselbe Phänomen. So Männer, die ihre Frauen über alles lieben, aber es ist halt zu Hause doch ein bisschen langweilig und vielleicht im Bett könnte mal wieder ein bisschen mehr Action sein. Die bumsen dann halt mal irgend so eine 18-Jährige, stellen dann aber auch relativ schnell fest, dass eigentlich das in ihrer Beziehung ganz gut ist. Aber ich stelle mir das dann halt immer für jemanden wie dich auch anstrengend vor, weil selbst wenn du dann irgendwann mal sagst, ja, finde ich eigentlich ganz interessant, du weißt ja überhaupt nicht, auf was du dich dort einlässt. Also da kann ja...
Nö.
Rein sexuell ist das ja schon reizvoll zu sagen, okay, naja, dir kann es ja relativ egal sein, du bist ja nie diejenige, die verheiratet ist, so. Und ich denke, sexuell kann das dann auch spannend sein, so eine wilde Affäre zu haben, aber...
Ja, aber du hast das ja eigentlich schon das Thema gut aufgemacht, das ist bei mir dann auch so. Es geht ja dann wirklich auch gar nicht nur immer darum, dass man jetzt hier irgendwie sich jetzt zum Vögeln trifft und danach mal irgendwie noch schlecht bei Vapiano eine Pizza isst. Das war vor 10 Jahren so. Sondern es geht ja wirklich auch dazu, dass man da schon irgendwie auch Zeit zusammen verbringt, auch irgendwie was Schönes irgendwie hat. Also dann, ich kann dir das gar nicht so richtig formulieren, aber ich merke... Ich wüsste jetzt nie, wann ich das letzte Mal eine Single-Frau kennengelernt habe. Also außer dort, wo ich wirklich mein Glück mal probiert habe und ich mir dachte, um Gottes Willen, also hier ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Also bitte gerne weiter auf Tinder bleiben oder irgendwas machen. Und das Komische ist auch wirklich, Zielgruppe, kann ich dir sagen, ist bei mir aktuell aus Gründen irgendwie Frauen zwischen 25 und 30. Und die suche ich mir jetzt aber selber nicht aus, sondern die suchen dann eher mich aus. So.
Also du bist deren Zielgruppe.
Ich bin deren Zielgruppe.
Aber was willst du denn mit so wahnsinnig alten Frauen, 25, also das ist ja wirklich nichts mehr zu erwarten.
Ja, deswegen sind das auch mal kurze Nummern.
Ich habe dann halt auch nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung. Also grundsätzlich, ich schäme mich ja selber, dass ich zu Menschen über 25 gehöre. Das soll gar nicht so nur in Richtung sein, dass das nur Frauen betrifft, sondern ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal so rein hypothetisch, ich wäre jetzt Single und ich hätte Lust mit einem Mann zu schlafen, dann wäre das wahrscheinlich jetzt auch kein Mann um die 40. Dann wäre das wahrscheinlich auch eher... etwas, was mir das Gefühl gibt, wieder jung zu sein.
Wann
ich weiß ist... Nicht. Das ist überhaupt mal ein interessantes Thema. Was denkst denn du, weil ich es auch in letzter Zeit häufiger mal so im Freundeskreis beobachtet und besprochen habe. Ja. Ich meine, meine Freundin ist jetzt, ich bin jetzt 28, meine Freundin ist auch 21. Aber ich kann mir halt auch nie vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in mit 35 oder mit 40 nochmal auf Partnersuche gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen, die man nicht hofft, dass, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann die Personen, für die ich mich interessiere, wesentlich älter werden. Kann ich mir einfach nie vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich konnte mir mit 25 nie vorstellen, eine 25-Jährige zu daten, ich kann mir mit 28 nie vorstellen, eine 25-Jährige zu daten und ich kann mir, glaube ich, auch mit 35 dann nie vorstellen. Woher kommt denn das, dass wir Männer immer grundsätzlich diesen Drang haben, so junge Frauen, also das ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt nur bei mir so ein Phänomen wäre. Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist ja schon, woher kommt denn dieser Reiz von so jungen Frauen?
Ich weiß nicht, wenn man so ganz stumpfer Höhlenforscher würde jetzt sagen, ja, das ist schon immer, weil das halt wahrscheinlich mehr Gebärfreudigkeit und irgendwie Erziehung der Kinder oder so.
Aber das ist ja, das finde ich ja auch ein bisschen schwierig oder Quatsch, das zu nehmen, weil am gebärfreudigsten ist doch eine Person, wenn sie gerade fruchtbar wird. Das heißt, das wäre dann eine 12-Jährige. Da muss ich aber sagen, finde ich jetzt sexuell nicht so reizvoll.
Okay. Das Thema würde ich, okay, das stimmt, das ist kein gutes Thema. Also das dachte ich auch immer, was du gerade sagtest. Also das verändert sich schon in gewisser Weise. Also das heißt, also die Vorstellung jetzt zum Beispiel auch, also einer von meinen netten Bekanntschaften der letzten Woche war, man hätte es nie gedacht, wobei das war auch wirklich mit ab. Stand mal die Älteste, mit der ich je was hatte, die war 33 und das hat sich trotzdem irgendwie cool angefühlt, weil man kann sich das zwar nicht vorstellen, aber ich finde, der Blick auf eine Frau, so geht mir es zumindest, ändert sich automatisch mit einem Alter auch trotzdem. Also es gibt zum Beispiel auch wirklich mittlerweile so ein Ding, wo ich mir sage, das fühlt sich für mich zu jung an und das wäre halt jetzt einfach wirklich, wenn ich jetzt eine 18-Jährige habe, das hat mich jetzt, bin ich ehrlich, mit vor 5 Jahren auch noch nie so groß gestört, aber da fühle ich mich jetzt echt schon so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen pedo, auch wenn es das eigentlich überhaupt nicht ist und ich dort auch jeden da seine Konstellation lasse, wie er möchte. Aber gebt ihr auch recht, dass zum Beispiel für mich es eigentlich immer undenkbar war und auch jetzt noch undenkbar ist, mit jemandem zusammen zu sein, der genauso alt ist wie ich. Also ich kann noch diese Situation, da war ich damals 22 und da war ich mit einer, die war damals in einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Und mit der habe ich mich getroffen. So Bekannte haben gesagt, Mensch, ihr könntet gut miteinander passen. Als ich gehört habe, dass die 23 ist und damit 1,5 Jahre älter als ich, war die für mich zu alt. Es hat sich angefühlt, als würde ich meine Mutter vögeln. Und die Vorstellung...
Liebe Grüße, ganz liebe Grüße.
Und, ja, wirklich. Und da war wirklich echt kurz der Gedanke, wo ich mir dachte, nee. Also die Vorstellung will ich auf keinen Fall. Und da haben wir schön Käsesuppe gegessen und danach haben wir uns nie wieder getroffen, weil ich mir wirklich dachte, nee, also das geht, das funktioniert so nicht. Also ein bisschen, würde ich sagen, hebt sich das mit dem Alter schon an, aber ich gebe dir recht, wenn du wahrscheinlich 35 bist, würde es mich schwer wundern, wenn du auf einmal schwer begeistert mit einer 35-Jährigen um die Ecke kommst.
Ich weiß auch nie, also ich kann auch da mir vorstellen, dass es jetzt so in meiner Bubble so ist, weil ich habe halt auch im Freundeskreis logischerweise viele Freunde, die ähnlich sind wie ich. Das heißt, ich würde jetzt auch sagen, bei dir ist es ja
dumm.
Auch so, ich benehme mich nicht wie jemand, wie man von jemandem in der Gesellschaft erwartet, dass er sich mit 28 benimmt und ich lebe auch nicht so ein Leben. Und du machst das ja für dein Alter entsprechend auch nie, weil wir führen ja eigentlich dasselbe Leben, nur dass du gerade keine Partnerin hast und ich habe eine Partnerin. So, aber unabhängig davon ist es ja, also es ist ja trotz allem so, ich bin 28 Jahre alt und ich bin ein Mann und ich kann mich trotzdem davon trennen, Stofftiere in meinem Bett liegen zu haben. Und ich kann auch immer noch nie schlafen, ohne dass ich ein Stofftier am Arm habe. Jetzt wird hier wirklich mal, das ist jetzt wirklich Therapiesitzung mit DC Mark und Lara Likör.
Nee, aber das
aber
ist schön, ich
habe einen
Koala, der Jimbo.
Und ich habe mich dafür auch jahrelang geschämt, so. Also es ist jetzt, wenn ich den jetzt nachts nie finde, dann kann ich trotzdem einschlafen, ich fange dann nie an zu weinen. Aber heutzutage denke ich mir auch, das ist völlig okay. Und dann habe ich halt eine Partnerin, die halt etwas jünger ist und mit der kann ich dann halt, sage ich jetzt mal, trotz allem so diese Jugend, also ich hatte auch Beziehungen oder Beziehungsanläufe, die mehr so erwachsener waren, aber da war ich dann halt nach einer Zeit auch nicht mehr glücklich, weil ich brauche dann halt auch diesen Ausgleich, dass ich halt auch mich einfach mal zu Hause benehmen kann wie ein kleiner Junge. Also dann will ich halt auch einfach jetzt mal einen Dino-Film gucken, dann ist mir alles scheißegal, ich will jetzt meine panierten Dino-Nuggets essen und dazu will ich Jurassic Park gucken und danach will ich Minecraft spielen. So, das ist mir egal, ob ich 28 bin und ein Stapel Finanzamtbriefe da liegen, die darauf warten, bearbeitet zu werden. Das ist mir völlig Bums. Ich will jetzt mit meinen Dinos spielen, so, weißt du? Ich glaube, dass das auch ein bisschen, also, dass man dann halt auch irgendwie, hätte jetzt, wenn ich jetzt eine 28-jährige Freundin hätte, hätte ich, glaube ich, mehr Hemmungen, diese jugendliche Seite oder dieses Junggebliebene rauszulassen. Da würde ich das, glaube ich, mehr wegdrücken. Und das will man ja dann auch nicht.
Also ich glaube, das Schlimme ist ja, also ich finde, es gibt ja dann immer irgendwie, Partnerinnen können dann ja auch immer sagen oder gerne diesen Satz auch schon oft gehört, du kannst mir alles erzählen und du kannst bei mir so sein, wie du bist. Und dann denke ich mir, ja leider nee, weil das Problem ist, das legst ja immer nur du für dich selber fest. Also das heißt, die Person mir gegenüber kann ja nie festlegen, wie ich mich bei der fühlen kann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier eigentlich schon der kleine dumme Junge bin, wenn ich das und das mache. Dann kann ich mich natürlich nicht so verhalten, wie das irgendwie sein soll. Aber ich finde es zum Beispiel, was du gerade sagtest, überhaupt nicht schlimm, weil ich habe auch noch Jimbo, mein Gute-Laune-Koala, weil ich Koalas mag. Der bringt immer mal, gut, der sitzt mal auf dem Bett, mal sitzt er hier bei mir in der Pflanze irgendwo, aber ich finde das auch völlig legitim. Und ich glaube, du hast einfach den Vorteil, dass du dir bei Zeiten schon bestimmte Sachen hast nie einreden lassen, wie Sachen zu sein haben. Das trifft ja irgendwie auch das, was du in deiner Person als Lara Likör machst.
Ja, da möchte ich kurz intervenieren. Ich würde auch sagen, ich hatte viele, also in meiner ersten Beziehung, viele Sachen, wo ich mir Sachen vorgeben lassen habe und habe das alles durch eine Therapie aufgearbeitet. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Punkt, dass ich es nicht mehr machen würde.
Ja, oder so. Also ich habe zum Beispiel auch manchmal irgendwie so, wo man denkt, ja, okay, du müsstest ein bisschen mehr so und so sein, dann würde das dem Gegenüber ein bisschen mehr und mehr gefallen. Und es ist ja so, es ist halt so dieses Syndrom, was natürlich auch Hunde haben, das haben halt auch Menschen, dass man grundsätzlich schon eigentlich gefallen will. Also auch, ich finde das immer so eine schäbige Ausrede, wenn manche Leute so sagen, ach, mir ist völlig egal, was Leute von mir denken. Nee, natürlich nie. Und im Privatbereich ist das, finde ich, genauso der Fall. Und bei mir, ich merke es zum Beispiel jetzt wieder daran, bestes Beispiel, keine Angst, jetzt nenne ich keine Namen, ziehe Polterabend oder auch gerade bei diesen Privatgeschichten, also wie viel an wirklich auch, ich würde mal sagen, per se glücklichen Familienvätern, aber auch genauso Mütter, die haben ihre Family und so an den jeweiligen Veranstaltungen auf mich zugekommen sind und haben gesagt so, oh Marc, ey, wirklich das Leben, was du hast, oh, das würde ich wirklich auch gerne so haben. Viele dann, die dann auch wirklich so, wo so Sätze fallen wie, oh, sei froh, dass du noch keine Kinder hast, sei froh, dass du nie dies, nie das. Das ist ja ein Satz, den würde ich ja nie zu jemandem sagen. Also ich bin doch nie zu jemandem
Ich würde nie zu jemandem hingehen und sagen, boah, du hast Kinder, ich finde das total furchtbar, das könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Nee.
Also das würde ich über Leute sagen, aber nur hinterm Rücken. Nee. Da bin ich schon falsch
Nee, pass auf, der Umkehrschluss wäre ja, dass ich zu Leuten hingehe und sage, ach, du hast so ein fantastisches Leben, oh, sei froh, dass du kein DJ bist, ey, das ist alles scheiße, was ich hier mache. Weißt du, so meine ich das.
Das stimmt allerdings, das würde ich nie zu Leuten sagen.
Genau, das wäre ja dann der Umkehrschluss und das finde ich dann manchmal eher sogar ein bisschen erschreckend, wo ich natürlich, okay, denke, ja, du hast dir ja trotzdem das Ganze irgendwann mal ausgesucht. Und zum Beispiel ein Satz, der mal mir gegenüber gefallen ist, wo ich mir denke, das ist auch ein bisschen dünne. Das hat mal jemand zu mir gesagt, na pass auf, aber wenn du Papa wirst, du wächst da schon irgendwie rein. Und ich denke mir, oh, also ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, jeder macht sich ja um alles Gedanken. Dreimal überlegen, nehme ich die Couch, nehme ich nie. Und bei einem Kind, was ja finde ich schon irgendwie...
Kauf ich den Fettarmkäse oder kauf ich den fettheiligen Käse?
Genau, und da wird dreimal alles überlegt. Und ich finde dann bei einem Kind, was finde ich schon irgendwie eine richtig Grundsatzentscheidung ist, zu sagen, da gucken wir mal, da wachse ich schon rein. Also das finde ich eine bisschen dünne Einstellung. Also ich finde schon, man sollte dann wirklich sich irgendwie auch Gedanken machen und sagen, will ich das wirklich und kann ich mir das vorstellen? Und nie nach dem Motto, naja, ich habe ja jetzt hier mindestens 18 Jahre, aber eigentlich noch viel länger, um da reinzuwachsen. Weil ich kenne leider auch schlechte Beispiele, wo halt betreffende Elternperson nie reingewachsen ist. Ja, und dann?
Oder ein bisschen zu auf die falsche Art und Weise reingewachsen.
Genau, und da... und das finde ich zum Beispiel dann manchmal echt auch creepy, wo ich mir denke, okay, also bei dem Kind werde ich bestimmt nie austesten, ob das eventuell gut gehen könnte.
Ich finde das auch immer so komisch, dass manche Leute so tun, als wäre ihr Leben so alternativlos. Stimmt. Also, ich möchte jetzt hier wirklich, ich werde mich jetzt hier wahrscheinlich sehr unbeliebt machen mit der Aussage, aber theoretisch, wenn ich jetzt verheiratet bin mit meiner Frau und wir haben zwei Kinder und ich denke mir, ich wäre viel lieber DJ, habe ich doch in unserer Gesellschaft alle Möglichkeiten zu sagen, ich lasse mich jetzt scheiden, ich verlasse jetzt die Frau und die Kinder und ich werde jetzt DJ. Man muss dann natürlich mit seinem Gewissen das vereinbaren können und damit leben können, aber die Möglichkeit hat doch trotzdem jeder. Du kannst auch einfach, also so, das klingt jetzt wirklich so, naja, da lasse ich jetzt die Frau und die Kinder halt da, um DJ zu werden, aber ganz ehrlich, wenn du in dem Moment, wo du zu Hause sitzt mit deiner Frau und den Kindern und dir denkst, ich wäre jetzt lieber woanders, dann geh einfach woanders hin. Ich finde, es ist mega egoistische Lebenseinstellung, ja, aber die Frau hat ja andersrum dann auch genauso die Möglichkeit zu sagen, okay, ohne den Mann kann ich mir das Leben mit den Kindern nicht mehr vorstellen, muss ich jetzt die Kinder halt weggeben. Ist natürlich alles ein bisschen traurig und ein bisschen schwierig. Aber wenn man mit diesen Konsequenzen leben kann, dass man dann halt die Frau und die Kinder nicht mehr hat, dann kann man DJ werden. Oder man kann ja genauso, wenn man mit seiner Frau jetzt ganz gut aufgestellt ist, sagen, du, ja, wir sind jetzt gerade finanziell übelst gut aufgestellt, aber ich würde lieber mal noch was Neues versuchen. Ich sehe mich jetzt in dem Job nie so erfüllt. Dann schafft man das, denke ich, auch zu zweit. Also,
ich finde halt, also ich glaube, was halt schwierig ist, also das hat man ja dann trotzdem auch gemerkt. Also ich kann ja sagen, meine Eltern sind ja auch getrennt. Auch getrennt, das klingt leider schon so selbstverständlich, aber so ist es ja bei vielen.
Ja, meine sind ja auch getrennt,
und, also macht Sinn. Ja, genau, macht Sinn. Und ich finde dann, das darf man ja nie absprechen. Also, weißt du, ich war damals 16, ne? Und es ist ja trotzdem so, man hat jetzt die Jahre davor ja schon trotzdem auch mitbekommen, dass irgendwas nie ganz so richtig oder so geil ist wie in einer Familie, wo das wirklich alle Parteien richtig wollen. Also ich finde dann auch immer wirklich dieses Argument zu sagen, oh, okay, naja, wir machen das jetzt hier noch für die Kinder. Also ich glaube, für Kinder ist es manchmal vielleicht sogar besser, wenn sich irgendwie die Parteien trennen oder jeder da für sich seinen anderen Weg geht, als dass man jetzt auf Teufel komm raus, weil natürlich man nie will, dass der Nachbar irgendwas Schlechtes sagt und jetzt ist dies und das könnte noch passieren, dass man sagt, nee, also wir bleiben jetzt zusammen. Wir haben jetzt das Haus, wir haben die Kinder, ist alles scheiße, aber wir machen das jetzt weiter hier. Also finde ich, ist das eigentlich noch ein weniger lebenswertes Konzept. Voll judgy heute hier, ey.
Ja, naja, also ich glaube, wir haben heute viele, viele, ich denke wirklich, wir haben heute viele, viele Sachen ausgesprochen, wo viele Leute überhaupt nicht mit relaten können. Also ich bin ja mal gespannt, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mal ein bisschen Feedback kriegen, weil es ist trotz allem, wir kriegen immer Feedback, ja, euer Podcast ist toll und aber wir kriegen relativ wenig Einzelfeedback. Also da würde mich wirklich so zu diesen ganzen einzelnen Positionen, die wir heute aufgestellt haben, also die erste Hälfte war ja noch relativ lustig, aber dann sind wir doch sehr, sehr deep geworden. Würde mich schon mal interessieren, so ob, also werden jetzt bestimmt noch einige Leute denken, boah, was für ein Arschloch-Move von Lara Likör, die hier einfach sagt, okay, dann verlass halt deine Frau und deine Kinder und werd DJ, aber
oder was auch immer.
Ja, ich finde es immer noch, du musst ja vielleicht jetzt auch nicht den Kontakt komplett zu deinen Kindern abbrechen. Es gibt ja genauso, war ja bei meinen Eltern auch so, dass meine Mutter und mein Vater dann getrennt voneinander gewohnt haben und ich hatte trotzdem zu beiden gutes Verhältnis und fühle mich trotzdem kaum traumatisiert. Aber ich finde halt immer so dieses, ich muss jetzt mein restliches Leben in diesem beschissenen Autohaus arbeiten und hier irgendwie Autos verkaufen, weil sonst bezahlt sich unser Haus ja auch nicht von selber ab. Da denke ich mir auch immer so, oh, ist es dann nie irgendwie geiler, einfach mal einmalisch finanziell auf die Schnauze zu fliegen und dann halt einfach irgendwie neu anzufangen und dann vielleicht was zu machen, was einen glücklich macht. Ich kann das immer so überhaupt nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt in meinen 10 Jahren Selbstständigkeit, würde ich sagen, 4-mal so richtig finanziell auf die Schnauze geflogen. Also ungefähr alle 2,5 Jahre. Beim letzten Mal bin ich jetzt noch, wir haben es ja schon in den letzten Folgen mal erwähnt, so ein bisschen beim Finanzamt am Klären und Abbezahlen. So. Und ich fühle mich trotzdem jedes Mal, jeden Tag, wenn ich arbeiten gehe, bin ich glücklich. Und jeden Tag bin ich glücklich so mit dem Leben, wie ich es führe. Ist das nie irgendwie geiler, als sich zu sagen, boah, cool, dass ich die Leasingraten für unsere 2 Autos und das Haus bezahlen kann und trotzdem hasse ich jeden Tag mein Leben? Ich weiß nicht.
Ey, ich kann eigentlich wirklich kaum noch was dazu sagen. Also wie du sagst, also ich stehe wirklich auch jeden Tag irgendwie glücklich und zufrieden auf. Und na klar, du hast natürlich auch mal Tage, wo man vielleicht auf eine Veranstaltung fährt, wo man nie ganz so motiviert ist. Aber es ist halt krass, wie schnell das immer umswitcht. Bei den meisten Leuten ist es ja leider eher anders. Die wachen extrem motiviert auf, haben gute Laune und dann kommen sie auf Arbeit. Und dann beginnt dort irgendwie der Mist. Dann kommst du nach Hause, sülzt am besten deine Familie noch 4 Stunden vor, wie voll, wie blöd alles ist. Und ich denke auch, dass das vielleicht auch eher ein Problem der ein bisschen älteren Generation ist, aber dass ich schon durchaus auch verstehen kann, dass halt eben sich dort ein bisschen der Zeitgeist auch Gott sei Dank gewandelt hat, weil, um jetzt nochmal so ein richtig, also ich hatte mal schon irgendwann mal diesen klassischen Satz, was ist denn der Sinn des Lebens? Also ich habe den Satz, die Frage habe ich für mich wirklich schon vor längerer Zeit mal beantwortet. Ich finde, Sinn des Lebens ist ja wirklich das Leben an sich. Und das heißt, dass man dort für sich selber und vielleicht auch vielleicht für sein Gegenüber und für seine Mitmenschen versuchen sollte, dort das Beste draus zu machen. Und anstatt da immer 100 Jahre zu sinnieren, dass einem das vielleicht mit 80 Jahren mal einfällt, ist das irgendwie die bessere Optionen. Und auch hier muss man halt sagen, Kind, Frau, Familie, all das sind Sachen, die man sich ja trotzdem auch in der heutigen Zeit vor allem bewusst aussuchen kann. Ich verstehe es wie meine Eltern in den 80ern. Wir haben damals in einer Wohnung gewohnt, wo alles reingeregnet hat. Und wir haben halt nur eine neue Wohnung bekommen. Damals, weil halt meine Mama verheiratet war, weil halt ich schon da war, zweites Kind war unterwegs. Also hieß es, oh, die Familie, die können wir natürlich ja nicht mal im verregneten Haus auf der Altenberger Straße wohnen lassen. So, aber die Sachen haben sich ja geändert und deswegen finde ich, ja, ist es auch immer ein bisschen leicht, dann bestimmte Sachen auf andere abzuwälzen oder so zu tun, als wären das deren Schuld. Nee, an die eigene Nase fassen und wie du sagst, auch gerne mal aufs Maul fliegen, aber auch dann merkst du eigentlich, es geht ja trotzdem irgendwie immer weiter. Und man lernt ja aus solchen Situationen auch.
Ich finde, man fühlt sich viel, viel lebendiger. Ja. Also, ich weiß nicht, das ist ja, ich finde, das ist eigentlich so, dass das große Übertragen. Ich fühle mich hier wirklich wie Lanz und Precht, Alter. Boah. Ich hoffe, ich muss das ja dann im Schnitt nochmal kurz anhören, aber ich versuche das dann wirklich nur so durchzuswitchen und nur so die Pausen und dass das alles passt und jetzt nicht nochmal die ganze andere. Ich glaube, sonst kotze ich hier wirklich auf meinen Schreibtisch. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen ist das so ein bisschen wie dieses, was ich vorhin hatte mit, ich gehe zu meinem besten Freund und sage, beleidige mich mal ganz kurz. Weil wenn alles die ganze Zeit nur geil ist, dann macht das auch keinen Spaß und dann wird das auch langweilig und dann ist das, glaube ich, auch wirklich nicht gut fürs Seelenwohl. Es ist wirklich, glaube ich, geiler, so ein turbulentes Leben zu haben. Und ja, es gibt auch Leute, die mögen ein ruhiges Leben und dann ist ja alles gut, aber wir reden ja gerade eben von den Leuten, die ihr Leben so, wie es ist, nicht mögen.
Korrekt.
Und die dann auch, ja, weiß ich nicht, also das ist noch so ein Beispiel jetzt für bestimmt, also viele Leute, die diesen Podcast hören, das weiß ich, sagen öfter mal zu mir den Satz, boah, so wie du hier vor 500 Leuten stehen, auflegen und so eine Show abliefern, das würde ich auch gern mal. Ja, meine Fresse, was hindert dich denn daran? Also wirklich, wir beide können es, glaube ich, am besten sagen. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, an Bookings zu kommen. Es ist schwierig, an gute Bookings zu kommen, aber es ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt Bock hast und richtig loslegst, kannst du in anderthalb Jahren regelmäßig mindestens in einem Dresdner, mir fallen drei Dresdner Clubs ein, da könntest du relativ schnell und kompliziert regelmäßig DJ-Gigs
spielen. Würde ich dir komplett recht geben.
Und ich würde sagen, und um Übergänge so halbwegs zu können, naja, sag mal, du hast wenig Talent, brauchst du ein halbes Jahr maximal. Ich würde sagen, 5 Club-Gigs und du bist eigentlich drin. So, macht's doch einfach. Also ich kann immer dieses, ich würde so gerne, also klar, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine eigene Fernsehsendung, dann könnte jetzt auch jemand zu mir sagen, dann mach doch einfach eine, aber ich finde, da hinkt halt dieser Vergleich, weil halt diese Schwelle, eine eigene Fernsehsendung zu bekommen, natürlich eine ganz, ganz andere ist. Aber hey, wenn ihr einfach Bock drauf habt, aufzulegen, dann legt doch einfach auf und vielleicht habt ihr dann nie innerhalb der ersten 2 Wochen jetzt gleich hier das Stadtfest für euch. Hat ja bei mir auch 9 Jahre gedauert, bis ich mal auf dem Stadtfest spielen konnte.
Ey, Glückwunsch, bei mir waren es auch 9 Jahre.
Also von daher, ich verstehe bei vielen Leuten nicht, woher diese Angst kommt, weil ich finde, wir leben wirklich in einem Land, wo du, also sorry, könnten wir beide jetzt sagen, wir machen ab morgen gar nichts mehr, wir setzen uns nur noch vor den Fernseher, zocken und kriegen Geld vom Staat.
Ja.
So ist unser Land ja theoretisch strukturell aufgebaut. Wenn das alle machen, geht es irgendwann nicht mehr gut. Aber rein theoretisch hat ja jeder dazu die Option. Und ich verstehe das immer nicht, woher von den Leuten diese Angst kommt. Also was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Das Schlimmste, was dir in Deutschland passieren kann, wenn du dich jetzt nicht strafbar machst oder so, sondern wenn du jetzt tatsächlich, mal angenommen, du machst dich jetzt selbstständig und fliegst finanziell völlig auf die Schnauze. Das Schlimmste, was dir passieren kann, eine Privatinsolvenz. Und die ist dann nach 7 Jahren ja auch durch. Also du hast ja wirklich, es ist ja nie in Deutschland so, dass du sagst, okay, du bist jetzt so finanziell ruiniert, dass du eigentlich nur noch verhungern kannst. Es gibt, diesen Fall gibt es einfach in unserem Land. Nee, deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute hier immer sich so einscheißen und so ängstlich sind.
Was halt eben man auch trotzdem ja nie vergessen darf, ist ja, dass selbst wenn du eben besagte Privatinsolvenz hast, dass du ja trotzdem 1.400 Euro für dich selber im Monat noch zur Verfügung hast. Also es sind ja wirklich durchaus noch alles diverse Optionen, die man machen kann. Aber das zum Beispiel diesen Tipp, den würde ich jetzt einfach final nochmal machen, weil danach sehe ich gerade, was sagt mein Akku? Ah, okay, haben wir noch gut. Und zwar zum Beispiel, Thema, wenn Leute mich fragen, und das finde ich ja auch total super, an deinem wunderbaren, nenn doch bitte den Namen nochmal von deinem DJ-Praktikanten, wie du es so schön sagst.
Friedrich.
Genau.
Freddy.
Genau, das heißt, seid mehr wie Freddy und zwar geht wirklich gerne aktiv auf Leute zu. Auch hier muss man halt sagen, der Vorteil, gebt gerne mal ein bei YouTube DJ Tutorial. Also das heißt, auch selber erstmal gerne ein bisschen hinsetzen. Also theoretisch und praktisch gesehen, gerade auch für die Theorie-Sachen, bevor du noch überhaupt einen Controller oder dir irgendwas holst, baller dir gerne mal irgendwie jeden Abend sämtliche YouTube-Tutorials rein. Und da gibt es auch welche, die in dem Basic-Bereich sind, wo du schnell vorankommst. Also es gibt wirklich die Möglichkeit in der heutigen Zeit mehr als noch vor 15 Jahren, da sämtliche Sachen ranzukriegen. Ja, es gibt zum Beispiel auch Leute, die mich auf Veranstaltungen angequatscht haben und dann auch immer so manchmal ein bisschen entschuldigen, naja, ich habe mir jetzt auch so einen Controller geholt, aber das ist nur der und der. Da habe ich gesagt, du, es ist doch überhaupt nicht schlimm. Dann hol dir einen, der, keine Ahnung, 200 Euro oder 150 Euro Gebrauch kostet. Es geht ja erstmal um...
Ich habe 1,5 Jahre nur mit Laptop und Maus aufgelegt. Also ganz ehrlich, am Equipment soll es wirklich nie scheitern, anzufangen.
Genau, also diese Grundidee ist wirklich so, und wenn da irgendwie ein Wille da ist, dann ist dort auch relativ schnell die Möglichkeit. Aber auch hier nochmal einfach das große Empfehlung, die Tatsache, jeden erstmal zu erzählen, dass ihr ja eigentlich der geilste Ficker auf dem Planeten seid, ist eigentlich immer der sichere Weg, um wirklich grundsätzlich keine Bookings zu kriegen, weil ich sag mal so, arrogante und ein bisschen zu von sich selbst zu sehr überzeugte Arschlöcher gibt's in der Branche natürlich auch schon mehr als genug und auch welche, die durchaus sehr gute Skills besitzen. Und ich glaube immer, da braucht es jetzt nicht unbedingt noch einen Zehnten, der sagt, Mensch, ich zeig hier mal richtig, wer hier der neue Martin Garrix ist. Kannst du ja alles machen, aber ich finde immer mit einer gewissen Demut, aber auch einer gewissen Freundlichkeit, einer Offenheit den Leuten gegenübertreten, im besten Fall auch, wie gesagt, einem gesunden Selbstbewusstsein, das vielleicht auch nie mit Arroganz verwechseln. Und dann hast du eigentlich durchaus schnell die Leute auf deiner Seite, wenn du das willst und wenn das die Leute dann natürlich auch so sehen.
Ja, kann man eigentlich nicht anders sagen. Wir haben wenigstens wieder ein bisschen die Kurve gekriegt aus diesem Precht und Lanz-Kosmos raus, wieder zurück zu den DJs. Oh, meine Fresse. Was ist denn das heute für eine Folge?
Also das ist, also ich
würde sagen, wir hauen mal noch ein bisschen raus, was wir am Wochenende machen. Und ich glaube, dann haben wir die Leute, glaube ich, auch wirklich jetzt ihr mental genug zermürbt. Das kann man, glaube ich, heute gar nicht anders
und
sagen.
Und wir uns inklusive. Also ich glaube, es brauche nach der Folge brauche ich erstmal einen Schnaps. Nee, aber
nächste, also ich würde die Folge einfach der Sinn des Lebens nennen.
Das können wir gerne machen. Und ich gucke mal, dass ich jetzt noch irgendwie mir alle unsere Themen so ein bisschen rauspicke, dass wir da vielleicht trotzdem noch einen schönen, kleinen, kurzen Text zusammenkriegen. Also in Klammern, den du fantastisch machst und ich mache die Impressionen, weil du da einfach besser bist als ich. Ja, mich könnt ihr sehen am Donnerstag in einem Laden, wo die Leute wissen, dass ich dort auflege, dass ich da auflege, dass die wissen, dass ich da auflege. Am Freitag bin ich, da sehe ich, ach genau, die lieben Kollegen von den Filmnächten am Elbufer, denn da spiele ich für die zusammen mit dem lieben DJ Joseph die Aftershow für das komplette Personal von den Filmnächten am Elbufer. Am Samstag bin ich in Bautzen bin ich da, mit Haus Kasper, John D. und mit DJ Becks, na wenn das nix ist. Und am Sonntag gibt's die Bier- und Oktoberfest-Lounge ab 12 Uhr im Fährhaus Kleinschachwitz mit DC Mark. Die letzten Worte, fantastisch und on point gebracht durch die wunderbare Lara Likör, hören Sie jetzt.
Also ich spiele diese Woche nur am Samstag und zwar im Luden und ich habe richtig Bock, weil da war ich schon wieder Ewigkeiten nicht mehr. Und ich hoffe, dass das am Samstag alles funktioniert, weil ich habe gehört, am Donnerstag spielt dort irgend so ein Gestörter und ich hoffe, der macht hier alles kaputt. Mal gucken, ob dann am Samstag bei mir die Technik noch funktioniert. Kommt da gerne vorbei, würde ich mich richtig freuen, im Luden ab 22 Uhr bis, naja, ich sage immer bis um 7, aber es ist auch meistens so der Richtwert. Wenn ihr bis um 5 da seid, dann können wir auf jeden Fall zusammen feiern. Und ja, nächste Woche habe ich gerade gar keine Ahnung, ob ich jetzt Anfang der Woche, nee, ich glaube Anfang der Woche steht jetzt nichts an. Ich werde wahrscheinlich nicht nochmal in der Semperoper sein. Wenn ihr es noch nicht tut, folgt diesem Podcast gern bei Instagram, @werausschenkt heißt der Instagram-Name. Außerdem könnt ihr DC Mark folgen unter dem Instagram-Namen DC Mark Home und meiner Wenigkeit unter dem Namen Lara Likör. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Podcast 5 Sterne bei Spotify oder dort, wo ihr den Podcast gerade hört, wenn es dort so ein Sterne-Feature gibt. Und hört jede Folge gerne auch mehrmals an, da freuen wir uns besonders, weil ich gesehen habe, es gibt tatsächlich Folgen, wir haben mittlerweile bei Spotify in den Statistiken Folgen, die wurden 4-mal so viel gehört wie andere Folgen und da frage ich mich, wie das zustande kommt, aber ich habe mich letztens zum Beispiel ein zweites Mal einen Gruß an die liebe Lina mit ihr unterhalten, die hat gesagt, die hat eine Lieblingsfolge und die hört sie immer und immer wieder. Vielleicht wird diese Folge heute ja eure neue Lieblingsfolge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.